Hallo, liebe Freunde, zum 33. Podcast.
Ja, Wahnsinn.
Sage ich mal einen herzlichen guten Abend aus der Quarantänestation Berlin. erläutere ich gleich noch näher.
Oha, oha. ja, schöne Grüße aus Spanien an euch, Peter.
Ja, hey. Ja, aus Leipzig.
Ein vor Motivation überbordendes Huhu aus Leipzig.
Ja,
erzähl mal, André, was ist hier los?
Quarantäne, also, das oder ist was? Ja, Franzi hatte ja ihre OP vor gut anderthalb Wochen. Und diese OP wurde durchgeführt in einem aus Funk und Fernsehen bekannten Krankenhaus.
Ach, was dann geschlossen wurde oder was?
Genau, wo der Lockdown kam. Sie ist aber zwei Tage vor dem Lockdown entlassen worden. Mhm. Aber wir haben gesagt, bevor wir irgendein Risiko eingehen, gerade mit meinen Eltern und so, schließen wir uns hier ein. Und das ist die ganze Geschichte. Okay. Also ist keiner krank oder keiner irgendwie.
Okay.
Und ja, ich schleiche mich nur abends, wenn es dunkel ist, raus zum Joggen. Aber ansonsten bleiben wir drin, okay, und lassen uns hier fremd versorgen.
Ah, sehr schön. Sehr schön. Versorgt euch denn jemand fremd? Also ich meine, Lieferdienst oder was? Oder habt ihr noch Freunde?
Nee, Freunde aber nicht. Also. Meine Eltern gehen ja auch ab und zu mal einkaufen und meine Nichte wohnt hier in der Nähe und so. Sieht schon.
Ja, ja, ist ja praktisch.
Ja.
Na, sehr schön.
Ja, und bei euch so?
Ja, Jeans, erzähl mal, wie ist bei dir?
Da gibt nichts Neues, würde ich sagen.
Hm.
Wie immer.
Ja, scheiße.
Ja, ja, Sven, und bei dir?
Gibt's auch nicht neu.
Hey, aber wir haben, ihr wolltet über das Video reden, habt ihr mir erzählt. Das Video. Wir haben ein neues Video.
Ja, genau. Wir haben ein neues Video. Und unser lieber Lichtmann, der Rico, schrieb mir eine WhatsApp, dass er das sehr begrüßt, dass Jeans jetzt so ein Bandpsychopathen wird.
Ja. Ja, stimmt. Da war ja was.
Genau.
Einer muss den Job ja machen.
Genau.
Genau. Und das liegt ja nahe bei mir, dass ich das mache.
Mhm. Sven ist der Chef, daher. Ich bin der Drogenabhängige und Jeans ist der Psychopath. Ist ja die Rollen genau. Bestens der verteilt.
Frauen im Keller hortet.
Und so nah am Leben.
Natürlich.
Ja, ja,
ja. Ja, ja.
Man kann immer nur sich selbst spielen.
Das stimmt. Ja. Das ist übelst blöd, wenn wir jetzt über das Video reden und sagen, oh, ist aber schön geworden, ist das ganz schön blöd eigentlich. Ne?
Ja,
aber
das stimmt,
ist schön geworden.
Aber ist schön geworden, ne? Genau.
Ja.
Da haben ja einige Leute gefragt, ja, das ist mein Hund und den gebe ich auch nicht her. Insofern, ja, nur weil da ein paar Fragen irgendwie per Mail oder per in den Social-Geschichten da irgendwie kam. Genau, ja.
Ja, also auf jeden Fall sehr fotogen, denn Bautzi, echt krass.
Ja, die hat sich aber auch viel Mühe gegeben. Ich glaube, das sind die einzigen Outtakes, die wir bei dem Video haben, ist, wie wir versucht haben, den Hund mit der Leine in der Fresse irgendwie da hinzusetzen, dass er da mal kurz bleibt, aber gut. Weil wir benutzen eigentlich nie eine Leine irgendwie, aber insofern kennt sie
die. Die wird sich gedacht haben, was ist denn jetzt mit dem los? Plötzlich will der irgendwas von
ja,
mir.
Ja, genau, ja. Genau.
Sag mal, hackt's.
Genau. Und dann geht's ewig nicht los, ne, irgendwie.
So ein Scheiß. Das stimmt, genau.
Ja, total blöd. Außerdem hat unsere tote Oma letztes Mal echt E-Mail-Alarm geschlagen. Meine Güte, da kamen jetzt ganz viele Leute. Irgendjemand hat geschrieben, also mehrere Leute haben geschrieben, dass das ja auch Verkehrsunfall genannt wird, dieses Essen.
Ja, ja, stimmt.
Sah da muss so ich aus, ja sagen. Also, ja. Boah, was.
Und ich muss noch treffender, ja.
Ich weiß nicht, was ihr für Verkehrsunfälle kennt. Also, meine Verkehrsunfälle hatten nie irgendwas mit sowas zu tun, irgendwie. Das war allerdings auch immer ohne Personenschaden. Insofern, schätze mal, da geht es dann um Verkehrsunfälle mit Personenschaden.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Mit drastischem Personenschaden, ja.
Ja.
Stark überhöhter Geschwindigkeit. Und wir haben ein Hörbuch geschenkt bekommen. Habt ihr das?
Ja.
Ja, krasses Ding. Das erste Geschenk via Podcast-Mail,
genau,
was es alles gibt.
Also es krass geht also krasses auch. Ding.
Ja. Ja.
Genau. Man muss nur wollen.
Genau. Ja.
Gibt auch Amazon-Gutscheine und ja. Aber ich schweife ab. Ja. Hat schon jemand drin gehört mal ins? Nee, nee, ist ein E-Book, kein Hörbuch.
Ja. E-Book. Nee, muss man schon auch selber lesen. Auf jeden Fall heißt es Feuerfieber, dieses E-Book. Ich habe es allerdings bisher bedingt auch noch nicht wirklich dazu gekommen, mal reinzulesen. Und das ist ein Tierrechtsroman. Von einer Autorin, deren Namen ich lieber nicht ausspreche, weil ich glaube, das geht schief. Auf jeden Fall ist da Gin am Ende mit im Namen. Das finde ich ganz praktisch. Das ist alles, was ich sehe. Die letzte Silbe des Nachnamens heißt irgendwie Gin. Und der Vorname ist Hilal. Das würde ich mir untertrauen. Das ist irgendwie wohl so ein, das haben wir von Jessica bekommen. Und das ist so ein, wir sind ein Tierrechtsroman wohl. Und die Erlöse gehen alle an die alten und pflegebedürftigen Schafe auf dem Lebenshof der Autorin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ah, das
was
ist ja
total
gut.
Super ist. Ja,
ja. Genau.
Und insofern, also Feuerfieber vielleicht, wie gesagt, so richtig inhaltlich empfehlen, weiß ich, kann ich es jetzt noch nicht. Aber die Sache an sich ist es ja so oder so schon mal wert, denke ich mal.
Und dann nochmal vielen Dank an die edle Spenderin.
Genau. Genau.
War sehr nett.
Ja.
Was haben wir denn noch? Ich habe noch eine Serie geguckt jetzt irgendwie. Hatte unfreiwillig kurz mal ein bisschen Zeit. Und das ist Ozark irgendwie. Und die ist total toll. Ah, Ich war da total begeistert, muss ich sagen. Irgendwie, ich bin überhaupt nicht, also das, eigentlich ist das so was, da geht es um mexikanische Drogenkartell. Ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema. Finde ich eigentlich furchtbar lahm und langweilig. Aber die Serie ist wirklich so cool gemacht, weil erstens sind die Schauspieler alle unglaublich gut. Und zum anderen, die Story ist wirklich gut. Das passieren immer unvorhersehene Sachen irgendwie. Also was mich immer so an anderen Serien so nervt, ist, du weißt immer, die Hauptcharaktere, die kommen immer mit allem irgendwie durch und die sterben nie. Und wenn sie mal jemanden brauchen, der abgeknallt wird, dann wird der schnell am Anfang der Episode eingeführt und dann wird er am Ende der Episode abgeknallt und dann ist das passiert da nie irgendwie. Da gehen auch viele der wirklich wichtigen Charaktere irgendwie unterwegs flöten. Und das ist wirklich wirklich unvorhersehen und die Schauspieler sind so gut, dass man wirklich jedem Einzelnen seine Rolle so hundertprozentig abnimmt, dass ich das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Also echt Wahnsinn. Und das bei einer Serie, wo es eigentlich um Drogenkartelle geht, um mexikanisches Drogenkartell. Das muss man erstmal, muss ich sehr stark empfehlen, glaube ich.
Ja, habe ich auch schon ein paar Mal in der Vorschau gesehen, aber habe immer wieder irgendwie weitergedrückt. Aber jetzt, wo du sagst, werde ich es mir mal.
Ja, ich habe das schon immer, aber irgendwie, das Problem ist irgendwie bei Netflix immer diese Beschreibungen von den Serien, die turnen mich meistens schon so ab, dass ich gar keinen Bock habe, das anzugucken. Oder?
Also, das wollte ich gerade sagen, das muss man manchmal echt hart überlesen.
Ja.
Irgendwie, weil du dann denkst, irgendwie, okay.
Ja.
Naja, das habe ich mir echt auch abgewöhnt.
Genau. Ja. Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das war dann irgendwie Zufall. Das wir das dann doch mal angefangen haben zu gucken und sind jetzt wirklich durch alle drei Staffeln in Rekordzeit mehr oder weniger durch und ist echt sehenswert, muss ich sagen. Also,
ja.
Kann man machen. Kann man absolut machen.
Na, ja. Cool.
Ansonsten weiß ich auch nicht. Ansonsten ist eigentlich nur unser Video rausgekommen. Ich habe noch dort T-Shirts gemacht, neue und so. Die kommen dann auch hoffentlich bald in unseren Online-Shop. Ansonsten hätten wir noch darauf hinzuweisen, dass es beim Fanclub gerade ganz viele Gewinnspiele gibt, rund um die Albumveröffentlichung. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch schon irgendwie Mails bekommen oder so? Da wird gerade wahnsinnig viel verlost, irgendwie eine Fanbox und nochmal eine Pretty Life Single, die sind ja ausverkauft und jetzt inzwischen schon echt eine Rarität, die relativ teuer gehandelt wird und so. Und noch viel mehr und da gibt's jetzt noch ein paar Runden, also wer da irgendwie Bedarf hat, müsst du noch schnell Mitglied werden.
Stimmt.
Ja.
Wäre ja auch das Event gewesen, ne, jetzt am Wochenende.
Ja, da muss ich auch sagen, das war echt ein bisschen traurig irgendwie am letzten Freitag.
Hm.
Ja, scheiße.
Ja, das wäre bestimmt cool geworden.
Mhm.
Aber holen wir ja nach, ja. In 2-3 Jahren.
Ich meine, gut ist, wir mussten nicht proben. Genau. Das war ernst. Also das war das Praktische daran.
Aber da hätte ich mittlerweile auch mal wieder Bock drauf.
Ja, stimmt.
So schlimm ist es schon, ja.
Genau.
Ja, wenn man eine Sache proben, länger nicht so macht, wisst ihr. Ja.
Ich meine, gut, Proben haben wir ja schon wirklich, also wir sind ja jetzt nicht so die Probeband irgendwie, aber
Nur fürs Video.
Nur fürs Video, ja. Ja, Wahnsinn. Oh Mann. Naja, was willst du machen? Jeans, erzähl mal was. Hast du was irgendwie, hast du wirklich, also du musst doch irgendwas Nettes, hast du irgendwas Nettes neu entdeckt, irgendwie Musik oder so? Da waren ja alle viel sehr begeistert über deinen Musikvorschlag vom letzten Mal.
Ja, lass mich mal überlegen. Nee, ich glaub nicht. Das fällt mir immer erst wieder ein, wenn es zu spät ist. Obwohl ich euch gerade viel Musik höre und so Sachen wiederentdecke. Nach wie vor, also das mache ich wirklich jeden Tag. Dann habe ich tatsächlich versucht, dieses Buch zu finden, von dem ich erzählt habe. Es hieß übrigens nicht der Handschuh, sondern der Fäustling.
Ah.
Hab's aber nicht gefunden. Hab dabei aber eine Kiste voller alter Fotos gefunden, was nicht minder spannend war und mich auch tagelang beschäftigt hat.
Cool.
Aber auch so ein bisschen melancholisch natürlich. Ne? War da so Urlaubsfotos und so dabei und denkt, oh Mann, ey, selbst wenn du wolltest, könntest du das jetzt alles nicht machen.
Hast du da so Alben? Legst du so Alben an und so? Oder machst Collagen?
Ja, das war noch so vor dem Handy-Zeiten, jetzt nicht so, wie es so zum Durchblättern, ne, wie es die Alice-Slash-Film angelegt haben, diese komischen Plastik-Dinger aus den 90ern, weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die so schmal sind, wo du so die Fotos einfach nur reingeschoben hast und dann blätterst du die durch irgendwie.
Ah, ja.
Da habe ich irgendwie eine Tonne von den Dingern. Weil, ich muss sagen, meine Mom hat mal bei so einer Fotobude gearbeitet. Das heißt, ich habe immer die Filme und auch das Entwickeln für lau gekriegt.
Oh,
Und da habe ich das halt einfach ständig gemacht, auch von meinen Bands und so. Es gibt echt uralte Fotos von mir hinterm Schlagzeug.
Ja, cool.
Das war natürlich sehr erheiternd, das junge Mädchen zu sehen.
Ja, Wahnsinn. Ja,
das sah dann schießt nämlich aus, als er klein war. Ja. Ja, da kann ich mich gut beschäftigen. Ansonsten mache ich immer so sinnlos Gänge, um mich zu bewegen quasi. Ich habe wirklich die absurdesten Strecken zurzeit zu Fuß zurückgelegt. Das ist echt krass. Ja. Aber das tut mir echt gut. Man glaubt es kaum. So, ich habe dann echt sowas wie Muskelkater und habe das Gefühl, ich habe was gemacht, obwohl es natürlich völlig sinnlos war meistens, der Weg. Aber ich habe ja schon erzählt, ich brauche ja irgendwie immer ein Ziel und einen Hund habe ich nicht.
Hm.
Ja, und also eigentlich, ich rede gerade ganz schön Schwachsinn, merke ich gerade. Wir halten mich die Leute wieder für bescheuert, Mensch. Lock mich nicht immer so aus der Reserve. Also ich habe nichts gemacht. Und schneide jetzt einfach den Mist vorher weg. So.
So ein Quatsch. Wollen wir...
Ja, nee, also...
Ja, ach so, ja. Nee, erzähl.
Nee, das war's tatsächlich. Also ich kann leider keine anderen Highlights bieten. Das tut mir wirklich sehr leid. Okay. Vielleicht irgendwann mal wieder.
Spaziergänge und Fotoalben.
Ja, genau. Ja, aber ich war natürlich sehr traurig, dass ich das Buch nicht gefunden habe. Ich habe es sogar meiner Mutti, das heißt sogar, habe natürlich auch gleich meiner Mutti geschrieben und die hat auch überall gesucht. Und ich fürchte, ich trottel. Ich hab irgendwie immer bei, wenn ich umgezogen bin, so, kennt ihr bestimmt auch, da gibt es so Umzugskartons, die schleppst du einfach nur von einem Umzug zum nächsten, packst sie nie aus und stellst sie irgendwo hin. Und da hatte ich so einige und wahrscheinlich, und beim letzten habe ich dann echt mal ein paar entsorgt.
Ah.
Mutmaßlich ungesehen und wahrscheinlich habe ich da den großen fatalen Fehler gemacht.
Ja, das ist natürlich schlecht.
Ja.
Naja.
Seitdem fehlt auch die blaue Mauritius.
Ja, genau.
Stimmt, genau. Die ist auch plötzlich verschwunden. Ja. Ach stimmt, Briefmarken hatte ich auch mal, jetzt wo du das sagst, Mensch. Ach, die habe ich doch bestimmt nicht entsorgt. Klar. Als junger Zonen, Junge. Es gab ja nichts.
Wir hatten ja nichts.
Hat man nur die tote Oma und Briefmarken.
Ja. Hat man nur die 20 Pfennig Briefmarken aus dem Osten mit Karl Marx.
Ja, ich wollte gerade sagen, waren jetzt nicht sehr abwechslungsreich.
Ein ganzes Album mit 20 Pfennig Marken voll.
Ja, genau. Es gibt schon noch traurige Geschichten, ja. Muss man schon sagen. dann machen wir noch ein paar Fragen, wa? Oder was irgendwie?
Ja, oder was meinst du?
Ja,
klar.
Also, André fragt, ob es für uns einen Unterschied macht, wo man unsere CDs kauft. Oder ob wir irgendwo dran mehr verdienen. Wahrscheinlich möchte er uns heimlich noch ein bisschen Geld zuschanzen. Was übrigens auch so geht, ja, also ohne. Nee, das macht für uns in der Tat eigentlich überhaupt gerade ja keinen Unterschied, weil. Ja, ich weiß ja nicht, ob man das jetzt so sagen kann irgendwie. Also sagen wir mal, wir verdienen jetzt nicht viel am CD-Verkauf oder so.
Wir verdienen so oder so nicht, von daher, also ist scheißegal, wo du die kaufst, wolltest du, glaube ich, sagen, oder?
Ja, im Prinzip ja. Also das ist eigentlich, läuft es ja darauf hinaus, weil Ja, nee. Also klar, das ist dann natürlich, sagen wir mal, jetzt, wenn es irgendwie Konzerte gibt und wir haben CDs am Merchstand, dann hilft das natürlich. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, also ich weiß, dass bei Out of Line sind die CDs immer günstiger als bei Amazon, weil Amazon schlägt immer noch so wahnsinnig viel da drauf, dass das eigentlich, ja, dass ich da jetzt im Käuferinteresse empfehlen würde, das einfach bei Out of Line selbst zu kaufen, weil die stehen es auch her. Und ja, das wäre das. Ja, ansonsten, genau. Anja hört den Podcast beim morgendlichen Hundespaziergang. Was ich auch tue tatsächlich, ich höre unseren Podcast immer so am Tag, bevor der rauskommt, nochmal so Kontroll, damit ich höre, falls irgendwo noch ein Fehler drin ist oder so. Mach ich auch, ja.
Hier ist noch eine Frage an dich, Sven, von Steffi.
Ja. Ja.
Geht zum alten Video, das ist Pretty Life.
Ja.
Habt ihr die Risiken und Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel, sind die ausgedacht? Erzähl doch mal was dazu.
Nee, die sind tatsächlich, das ist eine Zusammenstellung von echten Beipackzetteln. Wobei das tatsächlich lustig ist, dass vieles ist wirklich nur von so, also sagen wir mal, innerhalb eines Medikaments, also wenn man so auf einem Beipackzettel bleibt, widerspricht sich alles so derartig und schließt sich alles aus. Und letzten Endes kommt immer bei raus, eigentlich hilft's nix. Und das macht dich wirklich furchtbar krank und furchtbar abhängig und so. Und das fanden wir eigentlich schon wirklich ganz lustig. Und es hilft meistens auch nicht gegen das, was wogegen es eigentlich sein sollte. Und das ist dann das, was da draufsteht. Und das ist so absurd, dass wir dachten, das lassen wir durchlaufen. Aber wir haben da wirklich so ein Word-Dokument von, ich weiß nicht, 16 Seiten oder so zusammengestellt aus verschiedenen Beipackzetteln von Psychopharmaka. Und das haben wir dann, ja, das läuft dann unten durch.
Quasi. Das ist ja echt witzig mit den Medikamenten, ne? Also ich habe mal gehört, also ich denke, das ist jetzt auch nicht so das Riesengeheimnis, Viagra und so war, sollte ja irgendwie so ein Blutdruckmittel werden. Und nur weil sich einen Haufen Typen gemeldet haben mit ihren Nebenwirkungen, die sie eher als positiv empfunden haben, haben sie es dann einfach als was anderes auf den Markt gebracht. Und jetzt darfst du es mit Herzbeschwerden witzigerweise nicht nehmen oder so. Also... quasi, das klingt echt so sehr vertrauensvoll, was so die ganze Forschung angeht. Ich dachte, wir machen mal irgendwas und gucken,
was die Leute dazu sagen.
Ja. Kann zu Blutarmut im Kopf führen.
Ja, aber Beipackzettel sollte man wirklich nicht lesen, oder? Wenn man das Medikament nehmen muss, so wenn man mal ein Antibiotikum hat oder so.
Nee.
Das ist ja wirklich der Hass. Also das ist, ja. Man nimmt es ja trotzdem. Ne? Das ist, versaut einem nur...
Ja,
die Laune hätte ich beinahe gesagt. heute ist wieder an dem...
Verdirbt deinen ganzen Spaß an der Krankheit, ey, so ein Scheiß. Steffi fragt weiter, ob wir uns nach den Auftritten und das Volk mischen oder lieber nicht. Also ich muss mal sagen, solange wie die Auftritte inzwischen her sind, mir wäre das inzwischen noch scheißegal. Dann mische ich mich sonst wohin. Das ist mir total wurscht, Hauptsache wieder Auftritte.
Das stimmt, ja.
Nee, aber normalerweise, wir haben ja angefangen... jetzt und das Volk mischen oder so eine kleine Autogrammstunde oder so immer eher vorm Konzert zu machen, weil irgendwie nach dem Konzert ist es einfach irgendwie, weiß ich nicht, also unsere Konzerte sind auch für uns echt extrem anstrengend irgendwie. Und
also ich baue nach dem Konzert immer Schlagzeug ab.
Stimmt.
Hab gar keine Zeit für so ein Spirenzchen.
Stimmt, das auch noch. Oh Gott.
Ja, richtig Rockstar-mäßig.
Mhm. Ja, nee, ich nicht. Ich baue kein Schlagzeug ab. Aber
ja, auch Quatsch,
ich habe da noch wirklich echt irgendwie, also ich bin ja mal völlig fertig, also ich kann da überhaupt nicht mehr irgendwie.
Ja, das ist ja auch immer das Problem, wenn man nach so einem Konzert, ist ja meistens irgendwie so eine Party oder Aftershow-Party oder Musik läuft laut und dann muss man sich mit den Leuten immer extrem laut unterhalten und ich finde das ja gerade für dich, Sven, ist das ja tödlich für die Stimme.
Auf jeden Fall.
Das ist auch so tierisch anstrengend, nach so einem 2-Stunden-Konzert hat man auf sowas dann einfach nicht mehr so richtig Lust, weil da wart die ganze Zeit laut auf der Bühne, man ist fertig und man hat geschwitzt und eigentlich will man dann nur erstmal runterkommen und seine Ruhe haben.
Genau, aber davor, das machen wir ja nach wie vor.
Ja, ne? Davor ist es ja auch alles was anderes, ja.
Ja.
Das ist eh cool, dann wissen wir eh nicht, was man machen soll, das ist schon, passt schon. Sven!
Ja?
Sag mal, magst du eigentlich keine kurzen Ärmel?
Doch, ich mag kurze Ärmel.
Ich dich immer mal fragen.
Ich finde kurze Ärmel total toll. Und ich muss mal sagen, weil das ist immer noch Steffi, ne? Die fragt irgendwie, warum er mich nie in kurzen Ärmeln sieht, das stimmt gar nicht. Ich habe auch manchmal kurzärmige Sachen an und bei langärmigen Sachen krempel ich mir die Ärmel hoch. Und in unserem neuen Video habe ich sogar auch ein T-Shirt einfach an. Ja.
Ja, okay. Na, wahrscheinlich ist die Frage noch von Mai.
Ja, wahrscheinlich.
Oder so.
Sie ist auf Seite 1 von 8, nee, auf Seite 2 von 8. Insofern, ja.
Ah. Da war es noch warm.
Wahrscheinlich, ja.
Und ob wir den Film Gott gesehen haben, da geht es ums Thema Sterbehilfe.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ich habe den auch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Kennst du den? Nee.
Naja. Was trinkt ihr eigentlich? Trinkt ihr was?
Ja, ich trinke Bier. Na. Schnödet Bier.
Du, Sven?
Ich habe jetzt gerade Kaffee und bin jetzt aber gerade zu Cranberry mit, also Cranberry Limo mit Wodka übergegangen.
Finde ich auch nicht schlecht. Ah.
Das ist lecker. Total. Ja. Und Jeans? Beinchen?
Ganz langweilig ein Tee mal wieder.
Ah, Tee. Ja.
Ja. Voll den Beschiss-Tee übrigens. Könnte ich mich tierisch aufregen, irgendwie den verpacken. Mess mal als hier total geil 6 Kräuter irgendwas. Und dann besteht doch fast nur aus Hackebutte. Ist voll eklig. Hab ich aus Versehen gerade erwischt. Ja. Welche Wichser sind das? Darf man das sagen im Podcast? Ja,
na klar,
oder?
Ist ja unser Podcast.
Ist ja unserer. Ja.
Die meinen wahrscheinlich, dass da 6 Hagebutten drin sind.
Wahrscheinlich, ja. Und Hagebuttentee ist ja nun mal wirklich absolut widerlich.
Ja,
oder?
Trinkt das jemand gerne? Ja. Nee, also das kann man nicht gerne trinken, oder? Das ist eklig.
Perfekte Ergänzung zur Tote Oma vielleicht. um das hinter zu wirken.
So, da haben wir das ja auch schon wieder gut rumgekriegt, die Zeit.
Warte mal, die nächste Frage geht an Sven, da stelle ich die mal besser, sonst musst du dir die ja selber stellen.
Ja.
Es geht um deine andere Band, Serafina.
Ja.
Im Booklet des Albums Trauma wird. Entsprechend da die Augen der Nippes-Figürchen euren Augen. Steffi.
Ja, das ist in der Tat so. Das hat die Grafikerin seinerzeit so gemacht. Ja, da gibt es kleine Elfen überall im Booklet und so. Genau, und da hat sie dann quasi die Augen von uns raufgetütet. Nippes-Figürchen, ja, das sind so kleine Elfen, die irgendwie überall so rumgammeln irgendwie.
Ich wollte nur sagen, dass das Wort geschrieben total krass aussieht.
Das stimmt, ja.
Schreibt mal Nippes-Figürchen, das sieht total crazy aus.
Ja.
Ob das im Duden steht?
Word sagt nein.
Ja. Ah.
dann hat Steffi noch ein paar Serientipps. Und zwar Peaky Blinders, das kenne ich auch, das habe ich auch schon gesehen. Sense 8, das kenne ich noch nicht. Kennt ihr das irgendwie?
Nee, das kenne ich auch nicht.
Nee, kenne ich auch nicht. Sex Education.
Das habe ich schon mal gesehen. Das ist auch erstaunlich gut, fand ich. Also, ist ja eigentlich so eine Teenie-Serie, aber die ist echt gut gemacht. Also, die kann man sich gut angucken.
Okay, ich bin immer schon total genervt, wenn ich zu viele Teenager auf ihrem Haufen irgendwie in einer Serie sehe.
Da wäre nicht.
Schalte ich eigentlich gleich immer ab. Irgendwie, das nervt mich furchtbar. Orphan Black kenne ich auch nicht.
Das gucke ich gerade tatsächlich.
Ah, und ist das cool?
Das fängt auf jeden Fall schon mal super cool an, hat ein sehr spannendes, ein wahnsinnig hohes Tempo, wo du dich schon nach 2 Folgen fragst, wie wollen sie das jetzt halten?
Mhm.
Und ist aber auch, also ich bin da immer noch nicht durch, aber jetzt schon bei Staffel 2, recht weit hinten, ist immer noch ganz cool.
Okay.
Die Story an sich, ohne zu viel zu verraten, gibt's halt her, das immer wieder zu verlängern, indem man quasi immer wieder einen Charakter ins Spiel bringt, sag ich mal.
Mhm.
Aber es trotzdem, also die Hauptdarstellerin macht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist wirklich cool. Also gefällt mir. Sven, cool. André, kennst du das?
Ich hab's schon mal gelesen, aber noch nicht gesehen. Aber ja, also kann wirklich, auch
da muss ich mal wieder sagen, die Beschreibung ist äußerst irreführend.
Ja.
Das ist wirklich, hat schon in der ersten Folge, die ersten 10 Minuten haben damit eigentlich nichts zu tun. Was auch okay ist, weil ich sag mal, wenn man jetzt verraten würde, worum es eigentlich geht, wäre irgendwie auch bescheuert. So.
Ja.
Man erfährt es relativ schnell im Verlauf der Serie, aber so die Überraschungen am Anfang, die sollte man sich ja auch noch gönnen.
Ja.
Nee, ist cool.
Ja. Okay, na cool. Dann geht's weiter mit Grimm. Grimm habe ich, glaube ich, schon mal gesehen irgendwie. Aber das ist schon sehr lange her und ich kann mich eigentlich ja nicht mehr so richtig dran erinnern.
Ich bin tatsächlich bei allen, die jetzt noch kommen, raus. Also gehört habe ich schon von fast allen, so aber gesehen noch nicht.
Ja, geht mir eigentlich genau. Ich weiß es gar nicht so genau. Dead to Me sagt mir auch nichts. Dead to Me? Doch, der, glaub, ich weiß ja nicht. Das kann sein, dass ich alles schon mal so angeguckt habe irgendwie, aber irgendwie bin ich da wohl nicht so weit gekommen. Oder ich habe es einfach wieder vergessen.
Das ist auch schlimm, ich vergesse in letzter Zeit manchmal, wie Serien hießen irgendwie. Mhm. Letztens irgendwie haben wir eine gesehen, Dead Wind hieß die, wusste ich auch gar nicht, dass ich da die erste Staffel schon kenne.
Naja. Ja. Ja, solange man es dann irgendwann beim Gucken noch merkt, wenn man das auch nicht mehr merkt, dann hat man es wohl nur so nebenbei laufen lassen.
Ja, das mag ich ja gar nicht. Also das finde ich total crazy, irgendwie nebenher streamen. Das finde ich schon so, das finde ich total verschwenderisch, wenn man weiß, was da für Datenmengen durch Surfer und Lichtwellen leider gepresst werden. Das bringe ich irgendwie nicht übers Herz irgendwie.
Tut dir die Kabel leid.
Nee, das ist irgendwie, es ist glaube ich auch ökologisch wirklich nicht so gut, glaube ich. Ja.
Das wird auch nicht besser, wenn du hinguckst, also von daher.
Naja.
So, na dann, können wir ja mal erzählen. Wir haben heute nämlich endlich unseren Gast, Lucy van Ork, dabei. Ja, also eventuell. Ja,
schon wieder. Dann
klappt. Ja, schön. Ich bin mal gespannt, wie das wird, aber dadurch, dass wir alle so vergesslich sind, ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wir haben ja vor 2 Wochen schon mal mit ihr gesprochen, ungefähr 1,5 Stunden lang. Und leider durch ein technisches Problem, ging das dann leider nicht. Und jetzt... Ja, reden wir das einfach normal irgendwie.
Aber 1:1.
Ja,
du wirst alles so nachgestellt.
Dadurch, dass wir immer so planvoll vorgehen bei den Podcasts und alles irgendwie.
Ja, wir haben Protokollführer und dann wird das alles hier 1:1 abgelesen.
Jeder Dialog wird auch vorher vorbereitet und geprobt auch.
Hallo Lucy, schön dich zu sehen.
Ja, zu hören.
Ja, stimmt. Das ist schon falsch abgelesen.
Ja, Wahnsinn.
Gibt es denn noch ein paar Fragen, oder?
Genau.
Darf ich das so vorlesen, wie es hier steht, bitte? Das ist einfach zu schön. Weil du kürzt ja immer das Dokument. Und hier steht.
Ich glaube, das habe ich ein bisschen zu stark gekürzt.
Warte. Wehe, du schneidest das raus. Auf gar keinen Fall. Peggy hört den Podcast Samstag früh im Bett vorm Aufstehen. Ihr Freund ist Bäcker.
Ja, so stehst du da.
Ja, genau. Das ist ziemlich cool.
Ja.
Ja,
ist blöd, wa? Das, ich weiß nicht so, da gab es wahrscheinlich noch einen Zusammenhang irgendwie oder irgendwas.
Wahrscheinlich, aber jetzt mal ohne Scheiß, also ein guter Bäcker ist natürlich cool. Ich bin ja ein großer Brotfan und so. Ich lag hier auch immer zu so einem ganz kleinen Bäcker, den man, glaube ich, nur daran erkennt, weil immer eine Schlange davor steht. Sonst ist das Geschäft so winzig. Hm. Man wird es einfach übersehen.
Ja.
Und da gibt es das geilste Brot auf jeden Fall, ja.
Ja, wir backen hier meistens selber, weil dieses Brot, was du hier normalerweise kaufen kannst, ist echt furchtbar. Also diese weißen Baguette-Stangen und so, das ist ja so das. Und da muss man halt
selber backen. Das ist mal geil, ne? Aber so ein richtig schönes irgendwie, ja, das scheint es wirklich irgendwie nur hier zu geben. Ja, also wie oft man das
wenn
hört.
Du immer, wenn du immer Judith Brot gegessen hast und so, dann merkst du erstmal, was das für ein Mist in diesen ganzen Filialkettenbäckern und so eigentlich gibt, was? Ja. Also alleine von mir wichtig ja schon.
Ich frage mich auch, weil, also wie gesagt, also mir fallen jetzt in Leipzig spontan gerade mal 2 so eine kleinen Bäckerlis ein. Ne? Ja. Und da ist wirklich immer eine Schlange davor. Also das scheint ja auch sich finanziell zu lohnen. Ne?
Ja,
also,
klar.
Ja. Das ist echt komisch. Und vor allen Dingen, die wirken auch immer extrem gut gelaunt da drin. Es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, die kotzt das an. Ne? Das ist wirklich immer ein Erlebnis. Also
hier gibt es auch so einen Bäcker, der tatsächlich so ein Bäcker ist. Aber da gibt es halt vielleicht, also offensichtlich schmeckt da vielleicht die Baguette-Stange ein bisschen leckerer oder so. Aber für mich ist das irgendwie nix. Also da irgendwie, das ist Quatsch. Das ist halt blöd. Du kannst so eine ganze Stange essen und du merkst gar kein, also hast keine Sättigung. Ne, das macht einfach nicht satt. Das ist einfach
dick.
Quatsch.
Ja.
Das macht lediglich dick. Ja, da kann ich so, also da lasse ich es doch lieber irgendwie. Nee, also das ist irgendwie alles Quatsch. Ja, nee, insofern ein schöner Bäcker mit guten Broten ist schon mal toll, ja, auf jeden Fall.
Siehst du, war dein Satz, hat uns doch noch eine schöne Vorlage gegeben.
Auf jeden Fall.
Also, Becky, danke und Becky. Grüße an deinen Freund.
Genau.
Und genau, drück ihn von uns.
Genau. genau. Ralf, ich weiß ja nicht, wie er das macht. Er schickt uns eine digitale Pizza, weil natürlich gerade er uns zum Konzert keine richtige Pizza bringen kann. Kriegen wir jetzt eine digitale Pizza. Ich weiß allerdings nicht so genau, was das heißt.
Ich habe Angst vor einer digitalen Pizza, wenn ich ehrlich bin.
Ja, okay.
Könnte zu stark fragmentiert sein, meinst du?
Genau.
Ich hasse es, wenn das passiert.
Ja. Genau, schon wieder die Pizza defragmentiert.
Ja. Andere Leute legen sie in die Mikrowelle, du defragmentierst sie halt.
Ja.
Der liebe Ralf hört unseren Podcast beim Waldspaziergang, was zu seinem neuen Corona-Hobby geworden ist. Irgendwie auch schön.
Siehst du? Guck mal. Da seid ihr doch fast Kollegen.
Ja, genau.
Ich habe übrigens, weil wir das gerade mit dem Corona schon wieder haben, irgendwann kam die Frage, ob ich Corona was Positives abgewinnen kann. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Ich weiß mal gar nicht, ob ich das schon erzählt habe oder nicht. Dass ich jetzt noch was Positives habe?
Ich weiß nicht, sag mal nochmal, vielleicht erinnern wir uns dann.
Wenn ich's schon erzählt habe, dann schneidet sie das einfach raus.
Klar.
Ich hab festgestellt, dass ich mich immer nur noch bis zur Maske ordentlich rasiere. Und da drunter denke ich mir, ach komm, scheiß drauf. Da ratze ich dreimal drüber und denke so, okay, da sitzt noch die Maske wieder drauf. Habe ich wahrscheinlich noch nicht erzählt, eure Reaktion. Nee.
Das ist aber eine geile Sache. Das würde ich gerne mal sehen, ohne Maske.
Ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist quasi, da freue ich mich immer, denke ich, ach siehst du, hat es doch noch was Gutes alles. Nimmt das alles ein gutes Ende.
Ja, sehr schön.
So, okay, das wollte ich auch nicht aus dem Fluss bringen.
Ach du. Ralf hat ansonsten noch zwei Serientipps, und zwar Upload. Und das kenne ich tatsächlich auch, das habe ich auch gesehen. Ist das cool? Und ist an sich ganz cool.
Ist aber nicht auf Netflix. Ist aber nicht auf Netflix, oder?
Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das kann Netflix oder Amazon muss das sein. Das ist tatsächlich ganz cool. Aber ja, wenn man jetzt mal so, ich bin gerade, glaube ich, echt ein bisschen verwöhnt von Ozark, irgendwie was so Storyführung und Charakterbildung und so weiter anbelangt. Insofern,
echt so cool, ja?
Das ist wirklich, ich bin da wirklich, dagegen stinkt quasi alles wirklich ab, irgendwie, was ich bisher so gesehen habe. Und The Boys, das kenne ich noch nicht. The Boys kenne ich nicht.
Ey, wir müssen glaube ich unseren Gast anrufen.
Ja, genau.
Leute.
Das versuche ich jetzt gleich mal. Jetzt versuchen wir mal Lucy van Ork anzurufen. Unseren lieben Gast.
Ganz spontan.
Ja.
Gleich beim ersten Mal wird es bestimmt klappen.
Hallo.
Hallo Lucy. Hey.
Hi. Lucy. Wie schön. Hallo. Guten Abend.
Schön, dass man sich hört. Zum ersten Mal.
Ja, Mensch. Ja. Noch nie gehört zuvor. So ein Wahnsinn.
Ja, toll. Wie geht's dir heute?
Ach, mir geht's eigentlich gut. Ich finde es immer faszinierender, wenn man so in dieser Lockdown-Zeit ist. Das ist eine ganz eigenartige Mischung zwischen so einerseits so, ich habe ja zum Glück Arbeit, weil ich ja Drehbücher schreibe und das ist total schön. Ja. Das ist so dieser normale Arbeitsstress. Und trotzdem fühle ich mich so ein bisschen, weiß ich nicht, so wie eingerastet. Mein Mann hat es heute toll beschrieben, es ist so ein bisschen wie dieses Gelee, was man benutzt zum Schießtest machen. Der ist auch Drehbuchautor, der schreibt viel Krimis. Weißt du, da wurde so reinschießt und guckt wie so eine. Und so ein bisschen so wie in diesem Gelee gefangen fühle ich mich. Und ich glaube, fühlen sich ziemlich viele momentan.
Okay. Woran arbeitest du denn gerade, wenn man das fragen darf? Oder darfst du darüber sowieso eigentlich ja nicht sprechen? Ist das voll secret und so?
Ah, ich so richtig nicht. Aber ich schreibe gerade an mehreren Dingen. Ein Krimi fürs Fernsehen. Mhm. Und der ist fast fertig. Und noch ein Krimi. Und eine Familiengeschichte, das ist auch fürs Fernsehen.
Ah, okay. Und wie das interessiert, also das finde ich ja schon spannend irgendwie. Da denkst du dir dann quasi das alles aus und dann quatscht dir da jemand noch tierisch rein, irgendwelche Regisseure und ändert dann alles? Oder wird das meistens so übernommen, wie du das machst?
Nein, also das sind ja schon Auftragsarbeiten. Also dass du so
Das heißt, die sagen dir vorher so ungefähr, welche Richtungs...
Ich bin ja keine Autorenfilmerin, sondern wenn du zum Beispiel, was ich für Serien schreibst oder für Reihen, die etabliert sind oder so, dann musst du dich natürlich auch den Geflogenheiten da unterwerfen, weil die Leute wollen ja was Bestimmtes sehen. Und das ist schon, also meistens finde ich das aber auch ganz reizvoll, weil es ein bisschen ist wie, wie ein Song schreiben. Also da bist du ja auch einer Struktur unterworfen und grübelst, ob eine Songzeile so hinpasst, wie du den Song geschrieben hast. Du hast natürlich viel mehr Freiheiten, wenn du alleine schreibst. Aber trotzdem ist es ist es gar nicht so weit weg, weil halt tatsächlich auch Drehbuchschreiben auch wie so ein eine ganz, also keine vorgegebene Form, aber eine sehr strukturierte Form hat so. Und deswegen ist das gar nicht so weit weg voneinander. Gibt viele Songschreiberinnen und Songschreiber, die auch Drehbücher schreiben. Ist sehr lustig.
Ja, okay. Und also also ich stelle mir das, also wie gesagt, für mich ist es ein bisschen kompliziert vorzustellen, weil das gibt ja auch dann so mal Phasen, wo einem einfach ja nicht so viel einfällt, gerade wenn man mit irgendwas gerade fertig ist sozusagen und sich dran abgearbeitet hat, so wie jetzt in meinem Fall momentan gerade mit einem neuen Album und so, hätte ich jetzt ja keine neuen Ideen irgendwie, das passiert bei dir dann dort nicht oder wie? Also du kannst dich dann immer sofort quasi das alte Projekt abschließen.
Hörst du, wie ich klopfe? Ich klopfe. Da ist Holz. Ich klopfe gerade drauf. Weil,
okay. Ja. Also es könnte tatsächlich auch passieren, dass du irgendwann mal leer bist und dann ist da nichts.
Oh, das hoffe ich ganz doll nicht. Also ich habe ja den hoffentlich noch genug Wahnsinn in mir, dass mir immer wieder Sachen einfallen, auch die halt eben auch so sind, dass andere Leute, mit denen so viel anfangen können, dass sie sagen, okay, daraus machen wir jetzt eine Fernsehserienfolge oder 90er oder ja, so. Das ist ja immer, wie gesagt, Film und Fernsehen ist ja immer so eine Gemeinschaftsgeschichte, weil es einfach so aufwendig ist und so viel, da hängen auch so viele Arbeitsplätze dran und so. Das ist halt immer so eine Riesenverantwortung. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass das nicht aufhört. Das wäre voll kacke, weil also gerade momentan lebe ich natürlich davon, weil ich nicht auftreten kann. Und deswegen hoffe ich, dass das noch ein bisschen so bleibt. Aber also Songs, glaube ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Also auch überhaupt oder auch Geschichten oder so. Ich glaube, da sind so viele noch in mir drin, die raus wollen. Ich hoffe, die wollen dann auch alle raus. Ich finde es immer, was ich ganz schlimm finde, aber ich denke, das kennst du auch, ist, dass ich immer so das Gefühl habe, die brauchen so eine Geburtszeit. Das heißt, ich brauche immer so eine Deadline. Bis dahin muss ich irgendwas fertig haben. Und also ich habe auch das Gefühl, dass und selbst wenn ich früher anfange, brauche ich dieselbe. Also wenn man mir sagt, die Deadline ist übermorgen. Ja. Für ein komplettes Album, dann schreibe ich dir in zwei Tagen ein komplettes Album. Wenn man mir sagt, Deadline ist in zwei Jahren, dann brauche ich für genau dasselbe Album zwei Jahre. Und ich weiß nicht, wie viele, also was ich tun würde, also eine ganze Menge, bestimmt nicht alles, aber eine ganze Menge dafür, wenn mir jemand, wenn das aufhören würde, wenn ich sagen würde, ich nehme mir eine bestimmte Zeit vor und dann weiß ich, wie lange das dauert und die kann ich dann zwischendrin noch anders kreativ nutzen. Und ohne diesen Wahnsinn, also ohne diese Geburtsschmerzen, die man dann hat, weil man es eben doch, weil man doch zu spät anfängt. Und also ich würde eine Menge dafür geben, dass das aufhört. Aber ich denke, ich muss jetzt nachhaken. Du klingst, als ob du das kennst.
Ja, na klar. Also ich meine, das stimmt. Also die Zeit reicht bei mir grundlegend nie wirklich aus irgendwie. Ich bin immer so, das letzte Drittel ist immer so unfassbar stressig und das ist scheißegal, ob ich davor ein Jahr lang schon dran arbeite. Da ist es dann alles immer ein bisschen entspannter, aber so das letzte Drittel ist immer wahnsinnig hektisch und das ist auch wirklich egal. Also das ist auch, wahrscheinlich könnte ich so ein Album auch in einem halben Jahr machen, dann wäre auch das letzte Drittel total hektisch. Und das kann es auch in zwei Jahren machen. Ja und irgendwie und so. Ja,
was aber irgendwie auch bescheuert ist, weil man könnte ja in den ein und einem halben Jahr noch was anderes machen, wenn man wüsste, dass man das nur ein halbes, aber irgendwie habe ich es noch nicht rausbekommen, wie es geht. Nee. Und also auch alle, die ich frage, haben es noch nicht rausbekommen. Das ist furchtbar.
Ich glaube auch, Aber es ist auch nicht schlimm. Also,
wenn irgendein Guru kommt und sagt, ey, und das funktioniert dann werde ich auf meine alten Tage noch so Guru-Jüngerin oder so, aber ich glaube.
Ja, super. Genau. Dann kannst du noch einen Ratgeber schreiben für Künstler, mit Deadline-Problem.
Nee. Ja, dann werde ich total reich. Oh Gott, dann werde ich so reich. Ich glaube, aber ich glaube, das Schlimme ist, aber wahrscheinlich ist es so, das ist wahrscheinlich so, wie zu sagen, wie mache ich ein Kind Oder wie lasse ich ein Kind wachsen in einer Woche statt 10 Monaten, weißt du so?
Ja, okay. Ja.
Wahrscheinlich geht's nicht. Also man braucht irgendwann ein lieber Freund meinte mal, naja, Diamanten entstehen eben auch unter Druck und man braucht diesen Druck am Ende. Ich weiß es nicht. Es ist furchtbar.
Da ist wahrscheinlich schon was dran. Jeans, du wolltest was fragen gerade.
Ja, habe ich schon wieder vergessen.
Ach, Scheiße. Das tut mir leid. Jetzt habe ich so viel geredet.
Aber mir ist was eingefallen, da wir das Gespräch ja jetzt nochmal führen, gibt es eigentlich was, wo du der Meinung bist, da hättest du gern beim letzten Mal noch drüber geredet, aber wir Pfeifen haben vergessen, es zu fragen? Gibt es da irgendwas?
Boah. Das muss ich jetzt echt überlegen. Ja, zum Beispiel Deadline-Probleme hatten wir letztes Mal, glaube ich, nicht. Also ich glaube, werden...
Na, dann hat Sven ja alles richtig gemacht.
Ja, wir werden bestimmt noch auf ganz viel Quatsch kommen. Und ich muss natürlich, ich muss über ganz viel reden über mein aktuelles Musikprojekt, weil ich es so liebe und weil es so schön ist, weil es mich wirklich gerade durch diese Pandemie trägt. Obwohl ich nicht auftreten kann.
Erzähl doch mal. Wir haben es ja alle noch nicht gehört.
Genau. Also, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben, obwohl ich jetzt schon 49 Jahre alt bin, ein wirklich echtes, richtiges Soloprojekt am Start. Das heißt, ein Projekt, wo ich alles selber gemacht habe, also von Songschreiben, Texten, Programmieren, Produzieren, alleine im Studio aufnehmen, alleine einsingen, alle Instrumente selber spielen, mischen, mastern. Und natürlich auf der Bühne bin ich nicht ganz alleine, aber und dieses Soloprojekt, dem habe ich dann auch noch einen neuen Namen gegeben, weil ich dachte, das muss sich abheben und irgendwie wollte ich, dass das nicht nur Lucy van Ork heißt, sondern ich habe, dass das noch näher an mir dran ist und ich heiße ja bürgerlich Ina Lucia und dann habe ich das, Lucina genannt, weil mich ganz viele Leute so nennen, weil das im Laufe der Jahre tatsächlich so geworden ist, dass am Anfang haben alle meine so Familie und Freunde haben mich Ina genannt von früher noch. Und die mich dann zu Lucy Electric-Zeiten und danach kennengelernt haben, haben mich Lucy genannt. Und irgendwann vermischte sich das natürlich, dass ich dann auch Freunde hatte, die mich als Lucy kennengelernt haben. Und irgendwann konnte ich das gar nicht mehr auseinanderhalten. Und dann war das immer so ein Hin und Her. Und irgendwann wurde das dann einfach zusammengezogen zu Lucina, weil Ina Lucy klingt so verzickt, dass ich dachte, das ist nicht so, das klingt so höhere Tochtermäßig. Und dann wurde das Lucina und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nenne ich mich jetzt Lucina, damit die Ina auch noch drin ist. Ja. Und habe mir noch einen Nachnamen gegeben und heißt, also das Ganze heißt halt Lucina Sotera und Sotera ist so schön, das ist altgriechisch, das ist sowas Schönes, Antikes und das heißt Rettung oder Erlösung und das war so für mich die, einfach symbolisch ein rettender Alleingang so, dass ich dachte, ich muss jetzt mal keine Kompromisse machen. Es gibt niemanden und ich darf jetzt einfach mal rausfinden, was so in mir drin ist. Was nicht heißt, dass alles, was ich vorher gemacht habe oder so irgendwie schlimm war oder belastend. Also belastend fand ich eher den Umgang mit dem, was mich beim Drehbuchschreiben nicht stört, mit den vielen Leuten, die mir alle reingeredet haben, so. Und das tun Roman von Meistersinger zum Beispiel, mit dem ich das tue, der redet mir ja nicht rein, sondern da entsteht was zu zweit. Der schenkt mir Dinge, das ist was ganz anderes. Und auch bei Übermutter, die beiden, die schenken mir auch Dinge und, die sind mir ganz, ganz lieb und teuer und diese Projekte werden auch weiter bestehen, aber jetzt ist erstmal momentan Lucina Sotera am Start und wir haben auch schon ein einziges Konzert. Yay! Und ich hoffe,
wann ist das denn? Kannst du da schon Werbung für machen oder machst du das nicht wegen Aberglaube und so?
Doch. Also das darf ich mittlerweile und das freut mich auch ganz, ganz doll. Also ich bin nämlich auf dem MPS, auf dem Hockrock MPS in Lou Mühlen 2 und peinlicherweise Also das MPS, da müsst ihr mal reingucken, alle, die da drauf stehen. Das ist ja normalerweise so eine riesen, gigantische Veranstaltung, die natürlich in diesem Jahr mit ziemlicher Sicherheit nicht möglich sein wird. Und deswegen gibt es jetzt so eine Reihe kleinerer Veranstaltungen, die quasi sich über ganz Deutschland verteilen. Und da dürfen dann immer, ich glaube, insgesamt 1000 oder sogar noch ein paar mehr Leute, aber so richtig mit Abstand und mit allem, dürfen dorthin. Da spielen ganz, ganz viele ganz wundervolle Bands und Solo-Menschen. Und ich spiele am 21. Mai. Also Lucina Sotera wird dann doch nach einem Jahr der Wahnsinn. Ja. Also wir wollten eigentlich so premierenmäßig zum letzten WGT aufschlagen. Und das hat ja nun alles nicht stattgefunden. Und nach einem Jahr, also ich hoffe jetzt ganz, ganz doll, dass Lumühlen 2 stattfinden wird vom MPS, dass, dass wir dann da unsere Live-Premiere feiern können. Und da dann unsere, weil da habe ich dann noch einen ganz wundervollen Musiker und Dichter dabei, der mich unterstützt. Und es wird auch eine schöne Show. Es wird bizarr und schön. Ja, und
super.
Ja, und es gibt tolle Musik in 3 Sprachen, auf Deutsch, Englisch und Latein. Ja, gleichzeitig. Also jeder Song ist dreisprachig.
Okay.
Und es ist aber
wieso?
Auch...
Wieso machst du das?
Weil ich Latein toll finde. Und weil ich ja einfach ein Faible habe für die Antike und weil mir das ganz nah ist und weil ich dachte, wenn ich schon ein Soloprojekt mache, brauche ich was, was mir ganz, ganz nah ist. Und deswegen musste das mit rein. Und ich konnte mich nicht beschränken auf nur Deutsch oder nur Englisch, weil ich, ja, weil das halt mir so nah am Herzen ist. Und ich wollte aber eben nichts machen, was so mittelalterlich ist, weil das Mittelalter sagt mir gar nicht viel, sondern ich bin ein ganz großer Fan eher so der Antike. Ja, und also vorm Mittelalter. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, zum Beispiel mit Adaptionen von nordischen Sagen und so. Also das ist jetzt nicht Latein, wobei es da auch Standardwerke gibt auf Latein, die man daran ziehen musste und so. Aber ich bin halt allgemein ein ganz, ganz großer Fan. Ich bin ja auch bekennende Polytheistin. Das heißt also, hab's auch mit den antiken Gottheiten, also sowohl mit den germanischen als auch den, also ganz vielen anderen, auch zu einigen aus dem römischen und griechischen und keltischen Pantheon und so. Deswegen passte das einfach total gut. Und außerdem, habe ich auch, ich stehe da einfach drauf. Ich habe sogar in Latein mein Abitur geschrieben. Ich habe sogar Latein-Leistungskurs gehabt und
Wahnsinn.
Habe auch ein Graecum in Altgriechisch und habe sogar an der Uni dann noch freiwillig weiter Latein gemacht, obwohl ich es nicht hätte müssen. Und so. Ich mag das aber, ich weiß nicht warum. Das ist, ich liebe es.
Ich habe, darfst du mal eine völlig naive, blöde Frage stellen? Wenn du sagst, du findest es eher so antike interessant. Ach so, okay, dann doch nicht.
Was?
nee. Und bei Mittelalter, also ich frage mal so eine Musikerfrage, ne, hat mir ja sofort so Klänge im Kopf, wie so Mittelaltermusik mutmaßlich klang oder zumindest klingen sollte oder wie es jetzt interpretiert wird, aber bei antiker Musik stehe ich völlig auf dem Schlauch. Gibt's da überhaupt, gibt's das? oder gibt's da Überlieferungen? Erzähl doch mal
nein,
was.
Nein, da gibt's nichts. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Beschreibungen, also es gibt so, klar, es gibt antike Instrumente. Das ist bei mir nicht drauf, sondern bei mir besprengt sich das tatsächlich auf die Sprache und auf die, ja, auf die Denkweise. Ich stehe halt sehr auf antike Mysterien, auf Sagen, auf die, ich finde das Wort Spiritualität immer so oll, weil es so, es ist so, es hat so einen komischen Klang in Deutschland. Deswegen würde ich eher sagen, antike Sichtweisen von der Seele, von Gottheiten, davon, wo wir herkommen, wer wir sind und wo wir hinwollen und so und oder auch von der Philosophie und das fließt da alles mit ein. Die Musik ist eher mit der Plattenfirma zusammen haben wir es Dark Ritual Electro genannt. Ich finde, das ist oder Dark Ritual Pop sogar, genau. Also weil sie ist sehr, sehr elektronisch, aber es sind auch, also Gitarren mit dabei und Trommeln und so.
Ich habe es gar nicht so sehr auf deine Musik bezogen gemeint, sondern wirklich so im Sinne allgemein, wenn du sagst, du interessierst dich total für die Antike und für die Sprache und so.
Ach so, du meinst, naja, gut, klar. Also Leiern und Flöten und also da, die haben ja eine Menge und Trommeln und so. Also da ist schon eine Menge zumindest an Bildmaterial, was man noch kennt und wo, ja, wo man sich so überlegen kann, wie das wohl geklungen haben wird. Klar. Also
aber es gibt da jetzt keine Künstler irgendwie, also hier geht's, weiß nicht, ich hör's wahrscheinlich bei Walter von der Vogelweide auf mit im Mittelalter, aber von der Antike.
Naja, nein, aber ich meine, du hast natürlich, du hast, also ich find's teilweise total toll, weil, also jetzt nicht in der Musik, aber vom Theater oder so.
Achso, da gibt's natürlich jede
also,
Menge.
Und da gibt's
stimmt,
unglaublich viel und da gibt's sogar, also die, da gibt's nicht nur die Künstler oder die Dichter, sondern da gibt's ja dann sogar Geschichten über die jeweiligen Stücke, die dann bei irgendwelchen Wettbewerben gewonnen haben oder also zum Beispiel ist überliefert, dass bei Medea, diesem berühmten Stück von Euripides, dass der damit, also der hat eigentlich so jedes Jahr immer so einen Dichterwettbewerb gewonnen und mit Medea hat er, weil das Frauenbild viel zu verstörend war für die Zeit, hat er total verkackt zum Beispiel. Und das fand ich ganz spannend, weil das ist bis heute ein wahnsinnig modernes Stück. Da haben wir sogar mal mit Übermutter vom Stück Mutterherz so eine Adaption gemacht mit noch altgriechischen Zeilen drin und so, also zu Ehren von diesem Theaterstück. Das war toll. Da haben wir so eine Unplugged-Version gemacht. Das war sehr cool.
Ja, Sven, du wolltest noch was sagen wegen antiker Musik? Wahrscheinlich auch, weil es keine Noten gibt und so. Hä?
Ja, genau. Ich meine, die Notenschrift wurde ja dann quasi von der Kirchenmusik seinerzeit entwickelt.
Genau.
Insofern.
Aber du hast halt natürlich Rhythmik.
Mit Überlieferungen. Ja, klar.
Also Rhythmik hast du natürlich schon, ne? Wie ein Hexameter klingt, wissen wir.
Genau.
Und insofern, ja, also kann man sich da was zusammenreimen? Das stimmt natürlich nie. Das ist ja genauso wie mit so wie mit antiken Mysterien oder so, dass du sagst, du weißt nicht, wie ein germanisches Blut abgelaufen ist. Das hieß ja nicht mal germanisch. Germanisch ist ein römisches Schimpfwort. Ja. Germane ist der Depp aus dem Wald, der noch mit dem Speer kämpft und nicht irgendwie sowas Tolles, also für die Römer. Insofern ist halt sehr, sehr viel eben auch durch die Christianisierung ist ja verloren gegangen Arten, wie man jetzt Gottheiten verehrt oder so. Und das muss man sich halt alles mühsam wieder zusammensuchen, beziehungsweise ich versuche halt dann da anzudocken, wo es geht. Und natürlich, klar, also aus dem alten Rom ist wahnsinnig viel erhalten und ist auch toll und unglaublich spannend und teilweise auch befremdlich und teilweise hast du das Gefühl, die Menschheit hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Und das ist alles sehr.
Gab's für dich irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo du quasi in diese Welt eingetaucht bist? Oder wenn du sagst, du hast Latein schon im Abi und so, war das schon spannend, war das quasi immer da? Oder es hat ja dann lange gedauert, bis es sich in deiner eigenen Musik irgendwie niedergeschlagen hat, oder? Oder ist das jetzt einfach nur eine falsche Wahrnehmung?
Irgendwie. Also die lateinische Sprache hat in der Tat lange gedauert, das stimmt.
Ja, genau, und Antike.
Aber
der Antike und dieses Ganze, was du jetzt so für Musik machst, sage ich jetzt mal, ne? Das ist ja schon, gibt's ja schon einen roten Faden, aber ich habe das Gefühl, das ging dann irgendwann mal los. Gab's da für dich so einen Schlüsselmoment oder?
Ich überlege, also ich meine, Antike stand ich immer, ich war auf dem humanistischen Gymnasium, da fängst du mit Latein in der 5. Klasse an, da war ich 9. Und das hat mich schon unglaublich geprägt. Und mein Vater war Lehrer auf einem anderen humanistischen Gymnasium und mein Bruder war da auch. Und also insofern, das war in unserem Haushalt einfach total. Mein Vater konnte, der lebt nicht mehr, aber der konnte fließend Latein lesen und so. Und das war bei uns einfach das war so normal. Und das, also dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen, dass das dass man mir das eröffnet hat.
Oh, okay.
Und gab vieles, was nicht gut war, aber das war echt gut.
Okay.
und bis ich das in Musik, ich meine, also ja, ich glaube, das lag auch daran, dass ich das getrennt habe. Ich weiß nicht, also vielleicht zum einen, ja, weil Latein schon immer so besetzt war von Mittelaltermusik. Und wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Mittelaltermusik. Ich bin nur nicht so ein. Mich berührt es jetzt nicht so doll. Also es gibt ja viele Musik, die totale Qualität hat, wo ich sage, es ist jetzt nicht so meins.
Ja.
Und deshalb wäre ich jetzt nicht so darauf gekommen. Also ich brauchte erstmal diesen Umweg über meine Hinwendung zum germanischen Heidentum, glaube ich, um da dann wieder zu landen. Und ich bin ja jetzt auch schon etwas länger praktizierende Heidin und deswegen war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das auch so richtig in meine Musik einfließt. Also ich habe immer schon auch dann ich habe ja mehrere Bücher geschrieben, die sich um germanische Gottheiten drehen. Und ich schreibe ja auch Romane und so und habe dann irgendwann auch angefangen, wenn ich Lesungen mache, was ich ja auch sehr, sehr gerne mache eigentlich, wenn nicht gerade Lockdown ist, dann singe ich ja zwischendrin auch immer, damit die Leute nicht wegsacken. Ich finde immer Lesungen, wo nicht zwischendrin irgendwas ist, wo die Leute wieder aufwachen können, finde ich immer auch für mich selber als Konsumentin eher anstrengend. Und deswegen wird bei mir immer so bestenfalls so Viertelstunde, 20 Minuten gelesen und dann wird wieder gesungen und dann wieder gelesen und so. Und da habe ich dann irgendwann auch passende Songs für geschrieben und die handelten dann natürlich auch irgendwann von Gottheiten und von vom Weltenbaum, Yggdrasil und solchen Dingen. Und da war dann der Schritt, das irgendwann so zu verarbeiten, war dann auch nicht mehr so weit. Okay. Aber es ist mir halt wahnsinnig nah. Also ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen Angst, weil das ja was ist, was mir wirklich, also gerade was so meine Spiritualität, da haben wir wieder das fiese Wort, angeht, das sind Dinge, die sind mir unglaublich wichtig und die sind mir die liegen mir wahnsinnig nah am Herzen. Und wenn du dann über irgendwas schreibst oder Musik machst, was dir wahnsinnig wichtig ist, und dann kommen Leute und was ist denn das für eine Scheiße? Ich meine, es gibt es ja immer mal, ja, dass Leute sich so äußern. Und ich habe da auch ein sehr dickes Fell. Ich bin schon sehr viel beschimpft worden in meinem Leben, was mein künstlerisches Schaffen angeht. Und aber ich glaube.
Ja, aber da macht man sich natürlich sehr verletzlich mit, ne?
Genau.
Dadurch, ne? Das ist halt schon ein ziemliches Risiko irgendwie da. Aber ja, gut. Aber wenn du sagst, du hast da ein dickes Fell, dann ist das ja auch...
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch alt genug, glaube ich.
Man lernt ja auch damit umzugehen, genau, ja eben.
Das war das Gute an dem Mädchen von Lucy Electric. Ich glaube, da ist über mich schon so, ist über mich wirklich schon so alle Häme dieser Welt ausgekippt worden von so vielen verschiedenen Seiten. Und also ich habe so viel Liebe bekommen, aber auch so viel blanken Hass, warum auch immer. Da habe ich mich schon dran gewöhnt. Also gut, das waren noch nicht die Zeiten des Internets, das heißt, so ein Shitstorm ist mir zum Glück erspart geblieben. Aber also ansonsten, ich meine, es gibt ja bis heute so Dinge, die über mich teilweise im Netz stehen, wo man denkt, ja, ach Gott, nu. Ja. Das ist so gerade gerne von männlichen Journalisten, die mich wirklich abgrundtief hassen, aber es ist halt so, was soll's.
Was hast du denn getan, wenn man mal fragen darf?
Ich weiß nicht, meine Theorie ist ja, dass in frühen Jahren ihre Freundin mit ihm, mit weil ich ein Mädchen mit Schluss gemacht hat oder so. Und dass sie mich deshalb so hassen. Also, es gibt wirklich Leute, die sagen, du hast mich so genervt damals, ich hasse dich. Ich nichts gegen dich persönlich, aber ich hasse dich. Und dann denke ich, gut, ich.
No offense, ja, genau.
Genau.
Oh Mann. Wir können ja gleich mal zu deinem musikalischen Werdegang gehen, aber erstmal nochmal schnell, du hast gerade zwei Singles mit Lucina Sotera draußen, ne?
Ja, genau.
Auch inklusive Videos, Safe und O Caligo. Ich weiß nicht, also klar, kann man natürlich auf YouTube sich anschauen und ich werde das mal verlinken in unserem Podcast.
Oh ja, dann in den das wäre voll schön, genau. Das wäre super.
Und dann können sich die Leute auch mal ein richtiges Bild davon machen. Wie geht's denn weiter mit? Also ihr habt ein Konzert bei dem Festival im Mai.
Genau, am 21.
Was
Mai.
Was habt ihr geplant?
In Lühmühlen.
Ja, wie geht's weiter mit Lucina Sotera jetzt?
Ja, also es wird auf jeden Fall noch demnächst eine Single wieder geben, einfach weil wir ja weiterarbeiten müssen. Es ist halt schon so, dass ich jetzt gesagt habe, ich nutze die Zeit und stelle mich einfach musikalisch bestmöglich auf, dass wenn, also ich mittlerweile... Ja, hat sich so die ganze Bühnengeschichte nochmal total verändert zum letzten Jahr, ja. Also mit dem, was wir beim letzten Jahr, womit wir beim letzten Jahr auftreten wollten, das ist jetzt was ganz anderes geworden und das ist auch total schön. Und also vielleicht hat das auch alles für mich so seinen Sinn. Also ich tröste mich damit, dass das so ist. Und wir werden natürlich versuchen, so viel wie möglich live zu spielen. Was mich total freut, ist, dass wir ein Setup haben, zu zweit und komplett unplugged, also wirklich nur mit, also entweder zwei Gitarren oder eine Gitarre und ein Akustikbass und Gesang, wo wir das alles spielen können, obwohl es ja sonst elektronisch ist, aber die Stücke sind auch, die wirken für mein Empfinden auch und auch fürs Empfinden der Leute, die es schon gehört haben, wirken die auch so. Und damit können wir, weil wir quasi jetzt so ein Camping-Setup haben, wirklich überall auftreten. Also selbst mitten im Wald, wo es keinen Strom gibt, weil wir eine Akkubox haben. Also wir können natürlich auch einfach komplett ohne, völlig unverstärkt, da stehe ich ja sowieso immer total drauf, so auf super unplugged, ohne Mikros und so. Wir können aber auch mit Mikros und einer Akkubox. Und wir haben sogar Akkulicht. Das heißt, wir können sogar nachts im Wald auftreten. Und das, also sollte irgendjemand sagen, hey, ich habe da ein Grundstück, wo sich Menschen noch, wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, irgendwie sicher treffen können mit genügend Abstand. Also diese Box kann ein Fußballfeld beschallen. Die ist so laut. Das ist total geil, das Ding. Ich habe ein bisschen Angst davor auch, weil und wenn ihr Lust habt, schickt mir einfach eine PN oder eine E-Mail oder sonst irgendwas. Wir kommen zu euch und das wird schön.
Echt? Und sowas machst du auch,
ja? Ja, so, ja, ich würde mir das wünschen, einfach weil wir machen ja auch mit Meistersinger, machen wir auch Wohnzimmerkonzerte und das waren teilweise wirklich die allerschönsten Gigs, die wir gespielt haben, einfach weil es so... so intim war und weil es dann so ganz besondere Ereignisse waren im Leben von Menschen, wo wir waren. Klar. Wir spielen mit Meistersinger, haben wir auch schon auf vielen Beerdigungen gespielt zum Beispiel. Es klingt jetzt schräg, war es aber überhaupt nicht. Und auch das, also ich finde, wenn momentan keine großen Veranstaltungen möglich sind, dann ist es immerhin möglich, im kleineren Rahmen, also ein kleinerer Rahmen heißt ja nicht weniger Zauber und weniger Emotionen. Das heißt, und ich denke, dass also wir kommen auch für nicht so viel Geld. Also wir müssen natürlich irgendwie, wir müssen davon leben. Also ich lebe momentan auch vom Drehbuchschreiben. Also 30, 40.000
Euro auf den Tisch gepackt und dann kommt ihr schon hoch mal im Garten.
Nein, auf keinen Fall. So viel ist es auf keinen Fall, um Himmels Willen. Nein. Und also, oh Gott, jetzt habe ich mich...
Das geht ganz unbürokratisch.
Genau, meine Bookerin wird jetzt gleich sagen, was sagst du da? Natürlich. Nein, wobei, die ist total super. Die hat da voll Verständnis, da bin ich mir ganz sicher. Aber das ist alles und ich finde es auch immer total wichtig und damit bin ich auch bisher wirklich immer super gefahren, dass wir Menschen fragen zu sagen, was kannst du denn zahlen? Was denkst du denn, was geht? Und wir haben schon an Orten gespielt, wo man sagte, da hatten die Leute Geld und haben die sich dann aber auch verpflichtet gefühlt, natürlich mehr zu bezahlen als Leute, die das unglaublich wertschätzen, die jetzt kein Geld haben. Und und natürlich irgendwas, das ist ja logisch, das ist ja auch unsere Arbeit dann von meinem Gitarristen und mir. Aber trotzdem finde ich, soll es den gleichen Geldwert haben wie die Arbeit, die anderen machen. Und es gibt leider Unterschiede, wie Menschen bezahlt werden. Klar. Das macht die Arbeit teilweise, wo ich sage, wenn jemand irgendwie in der Pflege tätig ist, dann möchte ich gerne einen ähnlichen Lohn haben wie jemand, der in der Pflege tätig ist. Und wenn da jemand ist, der an der Börse spekuliert, dann hätte ich gerne das, was der an der Börse verdient. Weißt du? Also und das finde das nur fair.
Ja, auf jeden Fall. Super. Also das ist phänomenal. Ja, na dann weiß ich nicht, dann können wir ja mal kurz ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du Musik machen möchtest? War das schon in deiner Familie quasi verankert oder wie bist du zur Musik gekommen?
Tatsächlich erinnere ich mich an keinen einzigen Moment in meinem Leben, an dem ich nicht Sängerin werden wollte.
Okay.
Und zwar nicht ich wollte nie berühmt werden, das hat mich nie interessiert. Ich wollte immer nur singen und das war immer, also steht tatsächlich im Zeugnis, in meinem Erste-Klasse-Zeugnis, wo man noch diese schriftlichen Beurteilungen gekriegt hat, da steht tatsächlich der Satz: vom ersten Unterrichtstag an bereicherte sie die Stunden mit musikalischen Vorträgen. Und es war nett gemeint. Also es war jetzt nicht so, sie hat im Unterricht immer blöd rumgesungen. Ja. Sondern ich habe tatsächlich mich hingestellt und habe was vorgesungen und war ganz glücklich, okay, dass alle zugehört haben. Und ja, was tatsächlich so war, war, dass meine Tante, die ist mittlerweile leider auch schon tot, war eine sehr, sehr dann am Ende auch endlich ziemlich bekannte Organistin und eine wahnsinnig gute, die viel zu wenig, der haben die Nazis leider ihre Karriere versaut. Weil sie nicht, sie durfte nicht studieren und so. Und die hat quasi so eine, zusammen mit ihrem Mann, so eine Musikerdynastie gehabt in ihrer Familie. Also die Kinder von der, die waren alle studierte Musiker oder sind es alle und Ärzte noch dazu, die meisten von denen. Und irgendwie war die immer mein großes Vorbild. Meine beiden Eltern sind ja bildende Künstler gewesen, irgendwie. Also meine Mutter Malerin, mein Vater Bildhauer. Und aber Musik war, also mein Vater war ganz in seiner Kindheit auch Profisänger in so einem Kinderdomchor, so richtig auch gegen Kohle und so. Also das liegt bei uns schon in der Familie. Und das Komische war nur, dass eben auch meine Tante und deren Kinder, die haben alle klassische Musik gemacht. Und es gab bei uns zu Hause keine andere Musik als klassische Musik. Die war auch total verpönt. Also das war so, das war peinlich, das zu hören. Das waren die Kulturlosen. Also meine Eltern hatten da eine ziemliche und wie ich finde auch sehr ungesunde Arroganz, was das angeht. Dass man sagt, das ist prollig, wenn man so andere Musik hört. Und das ging so weit, dass ich dann so teilweise unter der Bettdecke heimlich an so einem Kofferradio, an so einem ganz kleinen Ding dann so heimlich Radio gehört habe und so. So als kleines Kind, so Bonnie M. und solche Sachen. Ich dachte, was ist das denn? Und das war für mich so ein Tor zu den normalen Menschen, weil meine Eltern eben doch ein bisschen abgehoben und schräg waren, was das anging. Und also sehr, wie soll ich sagen, sehr bildungsbürgeresk, was diese Geschichten anging. Ja. Und dann kam dann aber irgendwann natürlich, also deswegen wollte ich zuerst halt, ich wollte immer Sängerin werden, aber ich wollte immer Opernsängerin werden, weil es war die einzige Art von Sängerin, die ich kannte. Klar. Und irgendwann kam dann natürlich auch, drangen dann die anderen Musikstile zu mir und dann gab es halt eigentlich, gab es natürlich immer diesen Traum und dann hatte ich tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, völlig bekloppt, so Schulaufführung und wo ich das erste Mal von einer richtig großen, vom richtig großen Publikum auf so einer Bühne stand, wo dann eben von so einer richtig großen Grundschule halt so, 1000 Eltern in so einem riesigen Saal. Mhm. Und ich durfte auf der Bühne einfach nur was vormachen und ich musste mich über einen Tisch beugen und durch meine Brille gucken. Und dazu wurde etwas gesungen vom Struwwelpeter, völlig bekloppt. Okay. Schön schwarze Pädagogik, aber trotzdem. Und ich habe mich aber über diesen Tisch gebeugt und ich habe es anscheinend so komisch gemacht, dass jedes Mal, wenn ich es tat, das gesamte Publikum anfing zu lachen. Und ich weiß bis heute nicht, ob die über mich gelacht haben oder mit mir gelacht haben oder darüber gelacht haben, dass ich das so lustig gemacht habe. Aber dieser Moment zu sagen, da ist ein Saal voller Leute und ich habe deren Emotionen, ich kann denen Glück verschaffen auf diese Art und Weise. Ja. Das war das Allerschönste, was ich bis dato überhaupt erlebt habe. Das war so unfassbar toll. Das will ich haben. Das.
Okay.
Und das ist auch bis heute mein Antrieb. Ich muss für mich ist die Bühne der schönste und sicherste und seligste Ort der ganzen Welt. Und da kann ich machen, was ich will. Das ist meins. Und es ist, glaube ich, für viele, also es gibt ja eine Menge Musikschaffende, für die ist das echt wie zum Schafott gehen, ja, so auf die Bühne und sich dann so den Blicken stellen von den Leuten und so. Und für mich war das so wie so ein, hier bin ich ganz sicher, hier kann ich machen, was ich will. Das ist wie so eine meine ganz persönliche Zauberblase, in der ich mich befinde. Und das wollte ich immer. Und alles, was so an, so Ruhm war mir immer egal. Ruhm ist ein wie soll ich sagen, ist ein Nebeneffekt oder eine Bedingung davon, dass die Säle voll sind. Wobei ich es auch wahnsinnig schön finde, wenn da nur 20 Leute im Wohnzimmerkonzert sitzen oder 10. Und wenn die mit derselben Emotionen da sind.
Ist es, also ich finde das, glaube ich, für mich klingt das schwieriger vor so wenig Leuten, also vor so einem, sagen wir mal, kleinen auserwählten Kreis was vorzutragen, als vor, sagen wir mal, irgendwas, was mehr so als 300-400 ist irgendwie. Das finde ich, glaube ich, also das würde mir mehr Angst machen, glaube ich, so vor 20 Leuten irgendwas zu machen.
Ich glaube, ich habe das manchmal, es gibt so ein, ich bin ja in so einer heidnischen Gemeinschaft im Elderring, die ganz definitiv, wenn alle Leute jetzt schon wieder, ich kenne das immer schon, dass die Leute die Nase rümpfen und denken, heidnische Gemeinschaft, das klingt so rechtsradikal. Das ist also wirklich das, wir arbeiten ganz aktiv daran, dieses Bild auch wieder gerade zu rücken. Und bei uns ist kein Platz für Rassismus, Sexismus, jegliche Form von unmöglichen Ismus ist jeder Art, weil das einfach, es ist auch das Gegenteil von gelebtem Heidentum. Also Heiden kannten ja nicht mal Blutsverwandtschaft in dem Sinne, sondern deren Familienbegriff war, wenn du mit uns mitmachst, dann gehörst du zur Familie. Da musst du nicht mit uns verwandt sein. Also insofern ist es eigentlich, haben die Multikulti schon gelebt und ich finde es immer sehr seltsam, dass die Leute sich nicht damit beschäftigen, bevor sie sich so einen Torshammer um den Hals hängen, den ich ja auch trage. Aber das ist halt teilweise, gucken Leute das komisch an. Auf jeden Fall bei diesem Elderring, wenn ich da auftrete, dann ist das einerseits total toll, weil ich weiß, da sind wirklich ganz viele mir ganz, ganz wertvolle Freunde im Publikum. Und andererseits bin ich deshalb dann natürlich auch hundertfach so aufgeregt, wie wenn ich vor fremden Menschen spiele, weil es halt meine Freunde sind. Weil ich mir denke, boah, jetzt muss ich jetzt... ich hatte das mal in Hamburg. Da waren dann irgendwie im Einhorn haben wir da... also habe ich eine Lesung gehalten. Und das ist ja sowieso schon so ein Ort, der ganz wunderschön ist und kuschelig wo ich eh aufgeregt bin, weil ich den Ort so liebe. Und dann kamen dann auch noch ganz, ganz viele Leute vom Elderring. Und es war wahnsinnig toll, aber ich war unfassbar aufgeregt. Also so wirklich, ich habe gezittert bei den ersten Akkorden, die ich gespielt habe.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Aber es ist ja dann auch, ich weiß nicht, das ist ja dann auch das Geschenk, was der klingt jetzt so doof, aber so der Gegenwert. Ich finde, das darf man, also oder dürfen Menschen, die auf Konzerte gehen, ja eigentlich auch erwarten. Also ich finde, das ist ja, Musik ist ja eine Form von seelischem Austausch. Und ich finde, dass
im
dieses...
guten Fall, ja.
Ja, also ich weiß nicht, aber ich finde, alles andere ist Lärm. Also es ist, und ich finde, dieser seelische Austausch ist ja... also den fordere ich bei Konzerten auch ein, wenn ich mir Konzerte angucke, dass ich denke, ich möchte da seelisch was mitnehmen. Und wenn das nicht kommt, dann bin ich ganz enttäuscht oder ein bisschen zu sauer. So, ich so merke, dass jemand da sagt, Hauptsache, ich habe da irgendwie was Professionelles gemacht, aber das bedeutet mir gar nichts. Nee.
Ja.
Das erreicht mich dann auch nicht. Irgendwie.
Ja, klar. Wie bist du denn, also gut, du kommst aus einem Elternhaus, was sehr, also wo quasi Popmusik verpönt ist, womit du aber das erste Mal auf dich aufmerksam gemacht hast, war ja auch elektronische Musik unter dem Namen Ina, ne?
Ja, oh Gott.
Das war immerhin, du hast den Titelsong von Go Trabi Go.
Hast
du den geschrieben oder hast du den performt?
Nee, aber der war ja schon, das war ja schon dann die, also eine der schöneren Seiten, also tatsächlich, und das war jetzt auch nicht so elektronisch, weil, also angefangen habe ich mal, und das jetzt geht's in die Schamecke, weil, also ich habe ja tatsächlich sehr, sehr früh dann, ich habe in einem Gospelchor singen gelernt, war ein ganz, ganz großes Geschenk. Also auch das, dafür bin ich bis heute der evangelischen Kirche wahnsinnig dankbar, auch wenn ich sie sonst gerne abschaffen würde, aber das war super. Und da gab es eine unfassbar tolle Chorleiterin und Organistin Maria Schavis, die auch also eine Wahnsinns-Jazz-Pianistin ist, also ist die Vollblutmusikerin durch und durch, und die hat diesen Chor organisiert, auch mit amerikanischen Sängerinnen von der damaligen American Community Church. Also die, das waren echte Gospelsängerinnen, die uns das wirklich so beigebracht haben, und ich durfte da Solo singen, und das war absolut grandios, und von denen habe ich singen gelernt, richtig, und also so eine Haltung gelernt, weil die das alles mit einem ganz großen Ernst gemacht haben. Also ja, selbst die, das liebe ich ganz doll, das tun sehr, sehr viele Amis und am allermeisten die schwarzen Amis, die haben so eine Tradition in der Musik, da wirklich ganz, also das mit einer riesigen Ernsthaftigkeit zu betreiben. Und das gebührt dem auch, finde ich, weil es ist was wahnsinnig Wertvolles. Und du merkst also ich habe bei diesen Sängerinnen wirklich immer gemerkt, was Musik für einen Wert hat. Und das fand ich ganz, ganz toll. Selbst wenn wir da Party gemacht haben auf der Bühne. Und das war, und das habe ich immer versucht, mir so zu erhalten. Also auch was die Masse an Emotionen anbelangt, die man da so reingibt. Und deswegen, ich war dann doch sehr verhaftet in der evangelischen Kirche, und deswegen habe ich angefangen, oh Gott. Ja, dann habe ich irgendwann, wurde ich halt entdeckt. Ich hatte dann auch Bands, also ich hatte mit 12 meine erste Band, dann mit 14 haben wir angefangen, auch gegen Geld so aufzutreten und so. Und dann bekam ich mit 16 meinen ersten Plattenvertrag bei Hansa Records.
Ja.
Und wurde da quasi entdeckt in einem Studio, wo ich Backing singen sollte. Da hatte mir dann gesagt, hey, ja, du singst voll gut, du kannst mal irgendwie dir was dazu verdienen als Backing-Sänger. Das war auch bitter nötig, weil ich schon alleine lebte aus vielerlei Gründen. Okay. Und weil mein Elternhaus wohl sehr bildungsbürgerlich und bisweilen dann auch zumindest verwandtschaftlich sehr kreativ war, aber nicht besonders schön. Und deswegen lebte ich schon allein, konnte jeden Cent gebrauchen und fand mich dann wieder im Background-Chor der Schlagersängerin Dunja Reiter. Wo ich aber total verkackt habe, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man Backing-Chor singt. Ich habe immer viel zu lang gesungen und so. Aber der Typ, der dann diese Aufnahmen gemacht hat, der fand aber, dass ich toll singe, und hat dann irgendwie so mich dann so mal so mit mir noch so andere Sachen getestet, und am Ende tatsächlich bin ich zur Plattenfirma mit dem Typen, mit einem Stück, wo ich teilweise auch selbst mitgeschrieben und mitgetextet hatte, Christlicher Acid House. Hieß The Reason of My Life. Ja, oh weia. Wie gesagt, ich sage ja, es ist die Schamecke. Und es war aber
ganz kurz, nochmal zurück. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast mit deinem Gospelchor viele Auftritte gehabt, und da hat irgendjemand mal gesagt, komm, wir nehmen jetzt ein paar von den Mädels mit ins Studio als Background-Sängerin, oder also wie kommt
nee,
man von...
Nee,
von,
nein, nee. Nein, das war noch viel bizarrer, weil ich habe tatsächlich damals, ich glaube, ich habe halb Berlin genervt, weil ich wollte unbedingt auf die Bühne, ich wollte unbedingt singen und ich wollte unbedingt Menschen kennenlernen, mit denen ich singen kann. Und deswegen bin ich, ich war meinen Eltern eher egal, weswegen ich sehr rege am Berliner Nachtleben teilnehmen durfte in sehr seltsamem Alter, also schon so ab 13, 14. Okay. Und bin deshalb also nicht nur in alle lustigen, weil mein an sich so mein hörmusikalisches Herz galt tatsächlich damals so dem, was man New Wave nannte oder New Romantic oder so. Also mein musikalisches Erweckungserlebnis waren The Cure und Sisters of Mercy und all das, was damit zusammenhing. Aber da habe ich mich nicht nur in diesen, in Dissen wie dem Dschungel oder dem Linientreu oder so rumgetrieben, sondern auch in so Bluesclubs. Und da und ich habe immer alle gefragt, so, darf ich mitsingen, darf ich auf die Bühne, darf ich das, und es hat auch diverse Male geklappt, und die fanden das auch cool, wenn sich da so ein kleines Mädchen hinstellt und Janis Joplin kräht, das fanden die super, und es hat auch geklappt, also ich konnte das auch, und dabei wurde ich dann mal entdeckt, also insofern hat es dann auch tatsächlich geklappt. Aber ich glaube, also sollte irgendjemand aus dieser Zeit mich jetzt hören, was ich nicht weiß. Ich entschuldige mich hiermit öffentlich dafür, bei allen, die ich, oder ich bitte sie alle um Verzeihung. Das Wort entschuldigen ist immer so doof, aber ich bitte alle um Verzeihung, die ich genervt habe. Oh Gott. Und wie gesagt, und dann kam dieser christliche Acid House und dann habe ich so einen Plattendeal unterzeichnet. Ganz schlimm, einen ganz schlimmen Knebelvertrag. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und meine Eltern haben es auch nicht für nötig befunden, irgendwie mal einen Anwalt so hinzuziehen. Und denen war das auch nicht so wichtig. Die haben halt gesagt, ja, mach mal halt. Und da waren und dann kam die Plattenfirma an und sagte, nee, also hier nichts christliches Acid House, voll albern. Oder christliche Acid House, sondern wir machen aus dir jetzt die neue deutsche Paula Abdul. Und das fängt damit an, dass du erstmal nicht mehr so gut singen darfst, weil Paula Abdul singt auch nicht so gut. Und da dachte ich, das ist ja jetzt scheiße. Und ich hatte aber auch wahnsinnig Angst, irgendwie, ja, was, also da jetzt mich mit irgendwem anzulegen oder was falsch zu machen oder so.
Na klar.
Und hatte einen heiden Respekt.
Nochmal fürs Protokoll?
16. Also 16, 17, 18, krass, das waren diese Jahre. Ne? Und das dauerte dann auch, also es wurde auch die Plattenproduktionen wurden auch schrecklich. Also die endeten auch, weil das war von vornherein irgendwie alles zum Scheitern verurteilt, die endeten auch damit, dass der eine Produzent, ich hatte dann zwei Produzenten, wir haben im berühmten Audiostudio aufgenommen in Berlin, also richtig fett.
Ja, krass.
Aber der eine Produzent jagte am Ende den anderen Produzenten ums Effekt-Rack und wollte dem aufs Maul hauen und ich stand in meiner Gesangskabine und guckte fassungslos zu und also das war nicht so schön alles und da ist auch nie was draus geworden. Also dieses Album ist nie erschienen, sondern es gab zwei Singles, die entstanden sind, die besser glücklicherweise der Versenkung anheimgefallen sind. Und dann kam irgendwann Heiner Lürich mit Gotra Bigo und das war dann schön. Ach nee, Quatsch, das war gar nicht Heiner Lürich, das war Ecki Stein, fällt mir gerade ein. Heiner Lürich war der Produzent von Hans-Rudolf Kunze, mit dem habe ich dann auch noch was gemacht. Nee, genau, Ecki Stein.
Und das kam alles
Mann.
So vom Label und Hansa und so Connections, muss man sich das vorstellen quasi.
Das ja, genau, das kam vom Label und die versuchten dann, die wollten dann auch immer, dass ich Schlager mache und das habe ich dann gesagt, nee, also da so viel, also mittlerweile hatte ich dann auch nicht mehr so viel Angst vor dem Label, dass ich dann nicht gesagt habe, ey Leute, ihr habt sie nicht mehr alle. Und wurde dann auch, dann war ich mittlerweile, war ich 18 und zumindest so ein bisschen, so ein bisschen selbstbewusster, was auch die Angst vor solchen Leuten anging. Und ich war halt auch, also ich habe ja auch währenddessen dann noch irgendwie mein Abi gemacht und
aber eigentlich doch total krass, also wie scheiße das ist. Ich meine, da ist irgendwie ein junges Mädchen, das will unbedingt Sängerin werden, nervt alle und schafft das dann auch schon zu so einem Plattenvertrag und hat als nächstes erstmal wieder Angst vor den ganzen Freaks, oder? Das hört sich total
scheiße. Tatsächlich, war auch scheiße. Also weil, und zumal halt, wie gesagt, tatsächlich dieses auf der Bühne stehen für mich die absolute Rettung war. Also das war, ich glaube, ohne, also wenn ich meine Bühne und meine Bandproben nicht gehabt hätte in meiner Jugend, so ab als ich 12 war, ich weiß nicht, was mit mir, mich gäbe es wahrscheinlich gar nicht mehr.
Hattest du parallel dazu immer noch Bands oder warst du dann wirklich so quasi als Künstlerin, die einen Vertrag exklusiv hatte und genau, so nach dich.
Genau, da hatte ich dann, also ich, kurzfristig hatte ich damit aufgehört, aber dann habe ich da sehr schnell wieder mit angefangen und hatte dann wieder Bands. Und dann habe ich auch sehr schnell tatsächlich Ralf Goldkind kennengelernt und dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben. Und bis das dann erfolgreich wurde, dauerte ja auch noch ein bisschen.
Wann ging das los? Ja. Also mit der Zusammenarbeit mit dem Ralf ungefähr?
Da war ich 20. Und 23 war es dann, als es geknallt hat und also als Mädchen dann erfolgreich wurde.
Und also ihr habt vorher auch schon ganz schön viel zusammen gemacht quasi und
ja, wir sind auch aufgetreten und alles. Wir waren auch lustigerweise, wir hatten auch schon in Österreich fast eine Art kleinen Hit irgendwie mit Mädchen und so. Und das
der Song ist älter und wurde aber erst viel später ein Hit, muss ich jetzt mal ganz kurz
fragen. Genau. So, also, die Plattenfirma hat den so immer wieder und wieder. Den wollte niemand spielen. Nee, das alle schreiben sich das dann auf die Fahne, aber das damit wollte eigentlich niemand irgendwas zu tun haben.
Ah, okay. Ja, krass. Wahnsinn. Und ihr seid einfach hartnäckig geblieben und ja, cool. Bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, so Lucy Electric war so das Erste, wo du gesagt hast, jetzt ziehst du wirklich dein eigenes Ding durch, ne?
Ja, das war so.
Kann man so sagen, ja, oder?
Definitiv. Also das war eine Erlösung. Also weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, jetzt, also da wollten dann Menschen, ich habe ja immer schon eigene Songs geschrieben und auch mit meinen Bands immer eigene Songs geschrieben und plötzlich wollte jemand diese eigenen Songs und dann auch noch jemand, der ja so aus frühester Jugend, also Annette Humpe, die war schon wer, ne? So, ja, und klar. Annette Humpe hat uns ja damals produziert und Ideal war wirklich so in meiner Vorpubertät so ein boah, total toll. Mhm. Und also die ist ja auch als Frau und als Produzentin ein totales Role Model immer gewesen. Und dass die dann auch noch gesagt hat, hey, das ist stimmt, gut, was du machst und so. Das war ein unglaublicher Selbstbewusstseinsboost. Das war ganz toll.
Wie kam denn diese Zusammenarbeit zustande? Wie hast du die denn kennengelernt? Oder wie ist die auf euch aufmerksam geworden?
Das war
das
tatsächlich...
Das muss ja vor Mädchen gewesen sein, ne? Also insofern...
ja, das war lange vor Mädchen, naja. Nee, da war ich so 20. Das war tatsächlich... das habe ich tatsächlich Hans Blume von Hansa Records zu verdanken. Also das ist immer... Ah, okay. Der hat zwar auch gesagt, Mensch, du musst mal Schlager machen, aber das hat er dann auch gemacht. Und insofern bin ich ihm auch bis heute sehr dankbar. Und das... cool. Nee, das... Also sowieso, ich habe von so vielen Menschen Gutes erfahren, auch von ganz vielen Menschen Gutes und Blödes, aber ich habe mir vorgenommen, mich an dem Guten mehr zu freuen, als mich über das Blöde zu ärgern.
Das ist, klingt gesund. Insofern,
ja, also ich denke mir dann die Erinnerungen einfach schön. Nein, das stimmt nicht.
Du, eine Sache.
Ja?
Beim letzten Mal, wir haben gar nicht so richtig, aber es interessiert mich, quasi darüber gesprochen, wie ging es denn mit Lucy Electric zu Ende und warum und wie ging es dann weiter mit den nächsten Projekten? Gab es da irgendwie sowas, weil du redest ja über Ralf auch ziemlich gut und ich denke, ihr versteht euch auch nach wie vor gut. Gibt es da irgendwie, kann man das so sagen? Ist das einfach im Sande verlaufen? Erzähl mal irgendwie. Ihr wart dann plötzlich aus der Wahrnehmung
wir
so
haben,
weg.
Wir haben keinen Kontakt mehr aus Gründen.
Ach so, dann
aber,
hab ich das, okay.
Wir haben tatsächlich auch noch sehr lange danach guten Kontakt gehabt und haben auch sogar noch mal ein Musikprojekt gehabt, was wahnsinnig geil war, was dann aber auch sich leider zerschlagen hat. Und aber bei Lucy Electric war einfach tatsächlich der Grund, dass wir uns beide musikalisch in so andere Richtungen entwickelt haben, dass das nicht mehr zusammengepasst hat, weil ich bin quasi dann wirklich wieder so zurück zu meinen allerersten Wurzeln. Das heißt, meine Musik, die ich gemacht habe, ich meine, ich finde es so lustig, weil selbst bei, es gibt Gothic-Sampler, da sind Stücke von der vom dritten Lucy Electric-Album drauf. Da gab es ein Stück, das hieß Gespenst. Und das das befand sich dann irgendwann auf Gothic-Samplern, was ich sehr lustig fand, weil ich dachte, ja, das passt auch. So ein total schönes Stück, ich liebe das sehr. Ja. Aber also ein Stück über Einsamkeit. Und ich bin immer mehr zu meinen musikalischen Wurzeln zurück. Das heißt also zu New Wave und ja, dem, was man dann Gothic nannte mittlerweile. Und diesem ganzen, ja, auch dieser ganzen Lebenshaltung, weil das irgendwie ist es, glaube ich, was in, wenn du. Ich glaube, das, was dich als Teenie so ganz frisch begeisterst, wenn es so aufbricht mit der Musik, das ist was ganz Ehrliches und das kommt dann wirklich so aus der Tiefe deines Herzens und wenn man sich das bewahrt, dann kommst du da auch irgendwann wieder hin zurück und so war es zumindest bei mir, dass ich gesagt habe, ich war das kleine Goth-Mädchen, ich poste ja immer normalerweise, wenn WGT wäre. Da poste ich ja dann immer meine Jugendbilder und im Herzen trage ich natürlich dieses kleine Neuromantic-Mädchen, was man heute Goth-Mädchen nennen würde, natürlich immer mit mir rum und bin das auch. Und ich glaube, das war auch diese Geisteshaltung war auch ein Stück meine Rettung aus der komischen Familie, aus der ich kam. Das hat mich schon alles vor dem Wahnsinn bewahrt, glaube ich. Und und wie gesagt, und Ralf ist dann immer mehr in Richtung Hip-Hop gegangen, hat ganz viel mit den Fantastischen Vier gearbeitet, weil das dritte Album ja Andy Y produziert hat von Fanta 4 damals, der auch ein ganz großer Liebhaber von Gothic-Musik ist. Wo sich der Kreis dann wieder schloss. Also der ist
krass.
So,
ja,
also war er damals zumindest. Also das ganz, ganz heftig. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hat der sich da drin sehr wiedergefunden. Und insofern konnte der uns noch beide vereinen, aber danach hat es dann keiner mehr geschafft.
Aha, okay, naja.
Okay. Also jetzt nicht menschlich, also das ist also jetzt rein musikalisch so.
Ja, ja, nee, na klar.
Und ja, also das war auch, ich glaube, es war auch ganz gut, dass, also ich hatte dann auch immer mehr das Bedürfnis, auch selber dann noch mehr wirklich eigenere Wege zu gehen und auch musikalisch und habe das dann ja auch gemacht und habe dann tatsächlich schon damals mich mit einem Soloprojekt probiert. Und da gab es dann auch eine Single, die bei der ersten damals virtuellen Plattenfirma irgendwie, da hatten wir lauter diese großen Träume von dem, was es jetzt schon gibt. Hätten wir es mal nicht gehabt, das versaut uns ja allen die Preise, aber so von Streaming und downloadbaren Geschichten und so, die haben das natürlich alles überhaupt nicht auf die Kette gekriegt. Das war ein einziges Desaster, diese Plattenfirma. Aber immerhin ist eine Single erschienen und dann habe ich gesagt, okay, dann gründe ich jetzt wieder eine Band und habe dann das Haus von Lucy gegründet und da gab es ja dann auch zwei Alben und ja, und dann kam Übermutter und also und dann bin ich halt wieder zurück und mit das Haus von Lucy war dann spätestens, das war mein erster WGT-Auftritt, der war dann 2004 und seitdem bin ich jedes Jahr eigentlich irgendwie da, habe ich da irgendwie mitgemischt und das.
Erzähl mal, das stelle ich mir jetzt auch interessant vor. Also mittlerweile bist du ja völlig etabliert, ne? Sag ich mal jetzt in unserer Szene oder wie du es nennen willst. Aber ich stelle mir das am Anfang auch erstmal schwierig vor, oder? Wenn du da quasi, viele kennen dich noch als Lucy Electric, das ist damals noch nicht so lange her. Und dann kommst du da als Gothic-Mädchen an. War das schwierig oder hast du das Gefühl, nö, eigentlich überhaupt nicht, das war cool?
Das ist ja dieser absolute Zauber dieser Szene, den ich ja immer, weiß nicht, ich glaube, dass die Menschen, die da nicht drin sind, die würden das nie denken. Also ich weiß, Marc Benecke hat das mal schön zusammengefasst mit die Gothic-Szene ist die integrativste Szene, die es gibt. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen erst ganz besonders lieb sind, von ganz vielen Leuten ausgenutzt werden und komisch behandelt werden und dann anfangen, sich schwarz anzuziehen und sich dann mit den anderen zusammenzutun. Und ich habe wirklich das Gefühl, die Leute in dieser Szene sind liebevoller. Also natürlich nicht alles, gibt überall Idioten, aber die Idiotendichte ist wirklich viel geringer. Und das sage ich wirklich aus tiefster Seele. Das hat auch nichts mit so einem blöden Hippie, also ich habe nichts gegen Hippies, aber das hat nichts gegen, also mit so einer aufgesetzten, oh, wir haben uns alle lieb, Geschichte zu tun, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da wahnsinnig viele verständnisvolle Menschen sammeln, die eine Liebe auch zu den Eigenheiten und Macken und auch Brüchen im Leben von Menschen haben. Und insofern wurde ich da so liebevoll empfangen, dass es mir die Schuhe ausgezogen hat. Ich kam da halt auch an, war hochschwanger, hatte dann quasi so ein umgedrehtes Korsett an, hatte so ein Lackkleid, was vorne geschnürt war, aber eben über den Bauch drüber und darüber hing dann mein Bass und so. Und es war ein so schönes Konzert und es war echt so, bin wie auf Wolken gegangen danach, weil es einfach, ich dachte, oh ja, ich bin wieder zu Hause, ich darf wieder, es ist alles schön. Ich meine, wir haben ja auch vorher, wir haben auch, ich habe eine Tour gemacht, so wo wir dann mit so einem, weiß ich nicht, also das gibt's ja öfter, dass einfach so Strömungen in der Luft liegen. Also ich habe so eine SM-Tour gemacht, durch SM-Clubs und mit so in Volllatex angezogen, mit ich fand, es passte wahnsinnig schön und da war die Musik eben auch schon sehr, also mit meinem Solo-Projekt damals noch, was aber nichts veröffentlicht hat, außer dieser einen Single. Das ging schon sehr in die Richtung. Also da sind wir dann halt auch teilweise so auf Fetischpartys und so aufgetreten. Und da fing das gerade an, dank Umbra et Imago, dass das sich so ein bisschen, dass die Szenen wieder so anfingen, so ein bisschen miteinander zu verschmelzen. Ja. Und also was heißt wieder? Also dass die überhaupt anfingen, so ein bisschen miteinander zu verschmelzen, was ja bis heute eine sehr schöne Sache ist. Aber eben auch, weil glaube ich, die SM-Szene auch so eine Geschichte ist, wo Menschen von außen falsch eingeschätzt werden. Das gelebte SM ganz viel mit Achtung voreinander und aufeinander aufpassen und Verständnis und einer partnerschaftlichen Sexualität zu tun hat, das das verstehen ja auch die wenigsten, die nicht drinstecken. Und deswegen, glaube ich, ist das ähnlich und passt auch sehr gut zusammen dadurch.
Stichwort WGT, da bist du ja, da bist du eigentlich wirklich regelmäßig, ne? Du bist eigentlich immer beim WGT und du bist vor allen Dingen da ja auch im Veit e.V. Du bist da Schirmfrau vom Veit e.V.
Mhm. Ja, wir haben da quasi eine Lokalität. Wir sind eine Art, dürfen eine Art Treffpunkt sein beim WGT normalerweise, was sich so ganz zauberhaft entwickelt hat. Es wäre jetzt das 8. Mal. Das 7. Mal ist ausgefallen und ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt das 8. Mal überhaupt stattfindet. Ich ganz ehrlich,
ist ja auch schon in ein paar Monaten oder
ja,
so.
Ja. Also ich sehe nicht, dass es stattfindet, ehrlich gesagt. Naja. Und als es noch stattfand, sagen wir so, da waren wir, also ich bin Schirmfrau vom Veit e.V., das ist der Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland. Das ist ein Verein, der kümmert sich um Familien, in denen ein Kind verstorben ist oder mehrere Kinder verstorben sind. Und das heißt nicht, dass wir da alle sitzen und nur trauern oder dass da nur irgendwie Trauerarbeit geleistet wird, sondern es geht ganz aktiv darum, die Menschen, denen sowas passiert ist, also sowohl die Eltern als auch eben die Geschwister, was nochmal eine ganz eigene Geschichte ist, wieder zurück ins Leben zu holen nach so einem Vorfall, was sehr schwierig ist, weil ein ungeheurer Kraftakt ist. Und ich bewundere die Menschen, die das schaffen, zutiefst, weil das wirklich, weil die wirklich Übermenschliches leisten, dass man sagt, dass du dir ein Leben wieder aufbauen kannst, wenn dir sowas passiert ist. Ich glaube, ich bin selber Mama und ich kann mir wirklich nichts Schlimmeres vorstellen, als mein Kind zu verlieren. Ich habe, also völlig egal was, aber das ist definitiv das Schlimmste. Und wenn du das überlebst und dann auch noch schaffst, dir wieder ein Leben aufzubauen, das sind für mich die größten Vorbilder, diese Menschen, die das schaffen. Und das Problem ist, dass aber ganz viele Leute unglaubliche Berührungsängste haben mit solchen Menschen. Also fast schon so, als wäre das so ein, ja, so wie man früher Gesundheit gesagt hat. Das hat man ja nicht gesagt, wenn einer niest, das weil um dem Gesundheit zu wünschen, sondern damit man selber gesund bleibt. So habe ich immer das Gefühl, dass viele Leute das Thema gar nicht hören wollen. Wir denken, oh, dann stirbt mein Kind gleich auch. Und insofern kommt dann noch mehr extreme Belastung dazu, weil diese Menschen haben nicht nur das vorstellbar schrecklichste Schicksal, sondern noch dazu will niemand was mit ihnen zu tun haben. Alle haben Angst vor ihnen. Und das ist grauenvoll. Und das eben abzubauen, auch Menschen anzuleiten, wie sie umgehen. Also wenn sowas im Freundeskreis passiert. Und das Ding ist, es sind Tausende im Jahr. Und wenn man nachdenkt, also ganz viele Leute, wenn sie so ein bisschen nachdenken, merken, oh doch, ich kenne auch Leute, denen das passiert ist. Ich kenne Familien, wo, was weiß ich, ein Kind durch einen Autounfall gestorben ist oder es gibt ja auch erwachsene Kinder, die vor ihren Eltern sterben und so.
Klar.
Und also dann zu wissen, wie du mit diesen Menschen umgehst, wie du ihnen helfen kannst, wie du deine eigene Sprachlosigkeit überwindest, auch zum Teil so Erstkontakte zu schulen, wie geht man in Krankenhäusern mit dem Thema um? Wie gehst du bei der Polizei mit dem Thema um? Wie bei der Feuerwehr? Und das sind alles Bereiche, um die der Verein sich kümmert. Und trotz allem, wie gesagt, gibt's ganz große Berührungsängste. Und da sind wir jetzt wieder bei der schwarzen Szene. Außer auf dem WGT.
Ja.
Weil es tatsächlich ja so ist, dass du sagst, die Menschen, die dort sind, haben nicht alle, aber die meisten weniger Angst, auch in die Abgründe zu gucken und in Dingen ins Gesicht zu gucken, vor denen andere Leute Angst haben.
Ja.
Und deswegen, wir machen dort dann halt immer an zweien, neulich waren es sogar mal 3 Tage, die wir es gemacht haben, halt Programm aus Lesungen und aus Unplugged-Auftritten von wundervollen Musikschaffenden und Schreibmenschen, und wir haben auch Vorträge von WissenschaftlerInnen da teilweise, und das ist absolut großartig. Mhm. Und ja, also das hat sich zu einem richtig begehrten so WGT-Hotspot entwickelt, weil es halt cool. Ein Teil des WGCs ist. Das ist auch im offiziellen Programm drin. Es ist aber auch ohne Bändchen zugänglich. Das heißt, da treffen sich die Menschen halt. Und es ist natürlich so, dass wir ganz oft auch mittlerweile von wirklichen WGT-Stars dann Unplugged-Auftritte gekriegt haben. Einfach so. Und dann füllt sich dann immer der Vorplatz. Also Janus zum Beispiel haben bei uns gespielt beim letzten Mal. Und da war dann der gesamte Vorplatz. Ich habe auch mit Übermutter da schon Unplugged gespielt zum Beispiel. Wir haben und da ist dann der gesamte Vorplatz des Bundesverbandes, also dieser Räume, in denen das stattfindet, ist dann schwarz vor Menschen. Und ja, die Kammer hat auch ein unfassbares. Wir haben auch die Patenbrigade Wolf hat bei uns Unplugged gespielt. Yay! Ja. Das können die.
Ja, dass und, die gut sind, das ist schon klar.
Und also es gibt ganz viele absolut großartige, ja, ganz wundervolle Konzerte. Ich habe irgendwie, könnt ihr jetzt endlos aufzählen, wer bei uns schon alles Tolles war. Und auch anbei für alle, die jetzt zuhören, nochmal ein riesiges Danke an alle, die schon da waren. Und ich hoffe ja immer, dass ein paar nochmal kommen und uns beehren. Und ich hoffe natürlich, dass es stattfindet. Dann wenigstens 2022 wieder.
Oh, ja. Naja, bis dahin muss man das ja. Ja,
ja, ich hoffe. So. Dann bis dahin sind wir alle geimpft und hoffentlich ist dieser ganze Spuk vorbei und wir können wieder uns in den Armen liegen und allem, die wir vermissen, wieder willkommen heißen. Das wäre herrlich. Und das Ganze ist natürlich, und das sage ich jetzt auch genau aus dem Grund, der Eintritt ist frei. Es dient auch zum Kennenlernen des Vereins, aber wir sammeln natürlich Spenden. Klar. Und tatsächlich haben wir es bisher immer geschafft, quasi den Jahresbedarf dieser Bundesgeschäftsstelle, wo das stattfindet, also die Miete und Heizkosten und so für ein Jahr zusammenzukriegen da mit Spenden.
Ja, cool.
Und
ja,
weil super. Der Verein sonst eben nicht viel bekommt, weil klingt jetzt auch hart mit toten Kindern, also Kinderleben retten ist immer super. Ja, wir schützen Kinder vor Krankheiten oder so. Aber verstorbene Kinder, damit machst du keine Schnitte. Es ist entsetzlich, aber es ist leider so. Mhm. Und deswegen können wir uns jetzt nicht so mit Werbeeinnahmen brüsten oder sowas und sind auf Spenden ganz dringend angewiesen. Also falls irgendjemand noch was übrig hat, veid.de heißt die Seite, da gibt's einen Link, da kann man online spenden. Vielleicht habt ihr sogar Lust, uns zu verlinken oder so. Das wäre total cool.
Packe ich auch mit in die Shownotes auf jeden Fall.
Das wäre ganz toll und echt. Und wenn er nur einen Euro spendet, das ist auch wahnsinnig toll. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, weil dem Verein geht es natürlich wie allen momentan, die auf sowas angewiesen sind, denkbar schlecht. Also was das Finanzielle angeht.
Na klar, ja. Du, wir haben noch zwei Hörerfragen für dich irgendwie. Und zwar, die Nina fragt, was hat dich den Mut finden lassen, diesen berührenden persönlichen Text zum Buch nicht gesellschaftsfähig beizusteuern und so Öffentlichkeit zu erzeugen? Und warum findest du dieses Projekt nicht gesellschaftsfähig wichtig und unterstützenswert?
Freue ich mich ganz doll über diese Frage, weil weil tatsächlich dieser Text wahrscheinlich wirklich so ziemlich das Persönlichste ist, was ich jemals irgendwo hingeschrieben habe. Das ist ein, für die Leute, die das Buch nicht gesellschaftsfähig nicht kennen, das ist eine riesige, dicke Sammlung von Texten über das Leben mit psychischen Krankheiten und Auffälligkeiten. Ja. Und zwar nicht geschrieben quasi von gesunden Menschen über kranke Menschen, sondern aus der Sichtweise in den meisten Fällen, also es gibt auch Expertengeschichten, aber in den meisten Fällen aus der Sichtweise von Betroffenen. Und auch ich gehöre zu diesen Betroffenen. Und ich habe geschrieben, weil ich hatte als Kind induziert aus vielerlei Gründen eine ganz, ganz furchtbare Phobie. Und zwar vor Feuer. Also weil ich habe selbst gebrannt und dann gab es noch ein paar mehr Erlebnisse, die das noch weiter getriggert haben und war am Ende nicht mal mehr fähig, eine Kerze in der Wohnung zu haben, geschweige denn an einem Lagerfeuer zu sitzen oder an einem Grill. Ja. Grillen war die Hölle. Und auch so, dass ich das beschreibe ich in dem Buch auch, ich hatte Ticks auch aus anderen Gründen und also so wirklich Dinge, für die mich andere Leute auch verspottet haben. Das konnte ich zum Glück, das waren alles Dinge, die hatte ich auf der Bühne nicht. Und das kennt, glaube ich, das kennt ein großer Teil von Menschen, die sowas haben. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die stottern, die auf der Bühne nicht stottern zum Beispiel.
Genau.
Und ich hatte das auch so, dass ich gesagt habe, auf der Bühne hat mich niemand ausgelacht, weil da habe ich nicht komisch mit dem Kopf gezuckt und so. Und das beschreibe ich da gar nicht. Das fällt mir jetzt ein. Das war natürlich so, das war dann wieder ein erneuter Aspekt. Ich habe dann, und habe da drin halt so über das Entstehen dieser Phobie geschrieben und auch über mein Elternhaus, was eben tatsächlich nicht schön war. Und ich hatte einfach das Gefühl, weil mein Vater ist mittlerweile tot, meine Mutter ist im Pflegeheim und ich finde, so langsam darf ich das auch, ohne dass ich das Gefühl habe, ich wühle zu viel Wasser wieder auf. So, ich glaube, man braucht auch, also ich zumindest, ich finde das Wort Mann immer so blöd, ich habe eine Zeit gebraucht, um den, also nicht Distanz auf keinen Fall, aber um die Sicherheit zu erlangen, damit umzugehen oder jetzt zum Beispiel so darüber zu reden oder so. Und das und sonst hätte ich das früher gemacht. Und so anklingen habe ich es ja eh schon gelassen. Es gibt einen Kinofilm, den ich gemacht habe, zusammen mit der Ziska Riemann. Also die hat auch Regie geführt und ich habe mit ihr zusammen das Drehbuch geschrieben. Und das handelt auch extrem von meiner Kindheit und Jugend. Und da habe ich das auch teilweise schon verarbeitet, was da drin vorkam. Da kommt die Phobie nicht drin vor, aber einiges andere.
Okay, und, für Interessierte, wie heißt der Film?
Ja, der heißt Lollipop Monster.
Lollipop Monster.
Ja, genau. Okay, wunderbar. Und meine Figur, also die sehr viel aus meinem Leben abgekriegt hat, beileibe nicht alles. Es ist ja immer so wahnsinnig, dass du wenn du aus dem wahren Leben erzählst, musst du die Hälfte wegstreichen, damit die Leute das irgendwie nachvollziehen können.
Damit es glaubhaft bleibt.
Ja, ist wirklich so. Und aber das hat dann tollerweise Jella Hase gespielt und das war ganz toll und da bin ich ihr auch super. Bis heute sehr dankbar für. Und
ja, krass.
Und und das ist halt, also ich finde es halt wichtig und ich finde dieses Buch unglaublich wichtig und unglaublich toll. Und ich glaube, dass einfach, weil es Scham reduziert. Also du blätterst das durch und merkst, es gibt so viele, die mit solchen Themen zu kämpfen haben. Und es ist eine ganz normale Form von Erkrankung. Und jeder Mensch hat irgendwie, jeder Körper hat leider irgendwie so, glaube ich, so Sollbruchstellen, wo es dann halt mal nicht so gut läuft. Und bei manchen ist es halt eher die Psyche und das wird ja auch vererbt. Und bei manchen, manche haben ein schwaches Herz, manche haben eine empfindsamere Seele, die sich dann, die dann eben krank wird. Ja, so. Und, und trotzdem ist auch ein schwaches Herz kein Deut schlechter als ein starkes Herz, sondern es ist nur. Man muss es halt vorsichtiger behandeln und genauso. Ja. Und ist eine Seele, die schneller krank wird, auch kein Deut schlechter als eine, die total robust ist. Man muss sie nur anders behandeln. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist immer noch so, alle Leute reden so mit, und du musst dich voll selbst akzeptieren. Und es ist auch schon besser geworden. Aber trotzdem hast du noch ein Stigma, wenn du gerade wenn du rausgehst und sagst, ich habe bestimmte psychische Krankheiten und möchte irgendeinen Job haben oder so in meinem Berufsfeld ist es nicht so schlimm. Aber selbst wenn du da dann irgendwie, also da gibt's auch Leute, die ich kenne, die bestimmte Diagnosen haben, über die sie nie reden würden, weil die Leute sonst denken, oh, der denkt dann bestimmt, ich bin unzuverlässig oder ich habe irgendwie total durchgeknallt oder so. Oder dass sie und deswegen ist es halt wichtig, aufzuklären.
Ja.
Und das ist ein tolles Buch. Also auch für Menschen, die nicht betroffen sind, super auch zu lesen und schön, ist auch ein schön gemachtes Buch. Ist von glücklicher Montag. Also da hat Schwavel, der Comiczeichner, und seine Produzentin Sandra Strauß haben da ihre, ja, haben da wirklich alles gegeben. Es ist wahnsinnig toll geworden.
Ja, ja, super. Ja, werde ich auch nochmal verlinken. Und dann fragt noch die Anja, dass du in einem Interview mal gesagt hast, dass Musik machen wie eine psychische Krankheit ist. Und sie hätte eher gedacht, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man, dass zumindest beim Hören Musik ja oft eine heilende Wirkung hat. Und ja, das, kannst du sagen, wie du das meinst?
Ja, ja, da hast du, da hat sie auch total recht. Das ist auch so. Also das merke ich jetzt auch jetzt gerade in dieser Lockdown-Phase, dass ich, ja, ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich die Musik nicht hätte. Und das ist, ist definitiv so. Und zwar ist bei mir auch immer. Was ich damit meinte, war Folgendes. Wenn du Musikerin oder Musiker bist, dann bleibst du das. Und dann kannst du versuchen, weil die Lebensumstände es erfordern, keine Musik mehr zu machen. Das, ich kenne viele, die das versucht haben. Und du wirst aber, du schaffst es. Also das, ich kenne bisher nur Menschen, die früher oder später, wenn es gar nicht mehr ging, wahnsinnig unglücklich geworden sind. Weil wenn du wirklich, also Menschen, die, also ich glaube, es gibt Menschen, die Musik machen für irgendeinen Zweck. Ja, also um Mädels zu kriegen zum Beispiel, machen es viele männliche Menschen. Oder um, keine Ahnung, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Oder um um Party zu machen oder irgendwie sowas. Ja, so. Und dann gibt es Menschen, für die ist das ein ganz essentieller Bestandteil ihres Seelenlebens. Die können teilweise auch gar nicht, zu denen gehöre ich. Ich kann seelisch nicht so gut mit anderen kommunizieren wie mit Musik. Das ist meine Art, mich mit Menschen zu verbinden, auszutauschen und so. War auf Partys auch immer. Ich bin so ein totaler Party-Außenseiter gewesen, eben auch aus diesen Gründen, ja, wegen der Phobie und so. Und mit Musik durfte ich plötzlich ein Teil von so einer Party sein und alle fanden mich auch noch toll und es war großartig so. Und wenn du das hast, also wenn du quasi Musik als wie so eine Art Körperteil von dir brauchst, dann musst du Musik machen. Und du musst es. Und auch egal, ob das wenn ich mir teilweise nachrechne, wie der Stundenlohn ist, wenn du Konzerte gibst und so, ey, was für ein Scheiß, das, ja, so, das darf man nicht. Ja nicht. Nee, genau, ja, weil du Musiker bist, machst du das nicht.
Ja, na klar.
Und klar, aber wenn ich das berechne und dann denke ich mir immer so, ey, das fordert halt total viel. Oder allein dieses Rumgereise, dass du sagst, du bist ja teilweise, wenn du länger auf Tour bist, du bist ja kaum zu Hause, du führst eine ganz komische Form von Leben, du hast, also auch was Menschen mit ihrer Gesundheit machen. Das ist ja meine Theorie, dass dieser ominöse Club 27, diese armen Leute, die alle viel zu früh gestorben sind, dass das daher kommt, weil du ja, also ich denke, das kennst du auch, du hast mit Sicherheit auch schon mal mit hohem Fieber auf der Bühne gestanden. Das heißt, du machst das bis zur körperlichen Komplettaufgabe, weil du sagst, du hast ein Konzert, die Leute haben bezahlt, die wollen das so. Und du hast 40 Fieber, aber es geht irgendwie noch und dann fällst du halt danach erst irgendwie um. Also du machst es bis zum körperlichen Kaputtgehen. Und viele machen es dann so weit, dass sie irgendwann anfangen, erst ganz doll Schmerzmittel zu nehmen. Irgendwann wirken die Schmerzmittel nicht mehr. Dann nehmen sie irgendwann Opiatschmerzmittel und kommen halt auf Drogen damit. Und dann sterben sie an diesen Drogen. Und das hat nichts mit, wir machen voll Party zu tun, sondern mit, ich muss funktionieren, weil sonst kann ich meine Musik nicht mehr machen. Und und teilweise vereinsamen sie auch dadurch total. Also siehe so ein entsetzliches Beispiel wie Avicii oder so. Und das, Musik ist teilweise auch, wenn du das als Bedürfnis hast, das tun zu müssen, eine sehr, wie soll ich sagen, kann auch was ganz Zerstörerisches sein. Und man muss sich das immer irgendwie so bewahren, dass wie kostbar das eigentlich ist. Aber es fordert ganz viel von einem. Und das war das, was ich damit gemeint habe. Und ich werde Musik machen, ich weiß nicht, selbst wenn ich, also auch ein schönes Beispiel, meine Tante, die Organistin, die hatte mal einen ganz entsetzlichen Autounfall. Also einen richtig schlimmen, auf die kam frontal ein Laster zu.
Oh Gott.
Was hat die gemacht? Die hat ihre Hände hochgerissen und ist mit dem Gesicht aufs Lenkrad geknallt. Da haben sie jeden Knochen in ihrem Gesicht wieder hinrichten müssen. Und die hat aber gesagt, es ist mir scheißegal. weil meine Hunde haben das überlebt.
Ja, krass. Und also das, so das eine Reaktion musst du erstmal haben.
Ja, ja, die war sowieso total, also die hat auch, die hat auch teilweise, also die hat Konzerte gespielt und ist hinterher, also nach dem letzten Ton hat sich verbeugt, ist hinten umgefallen und in den Krankenwagen, weil sie einen Abszess im Hals hatte und eigentlich erstickt wäre. Aber das, so war die. Oh, also die war genial mit dem, was sie gemacht hat. Aber die ist, aber das ist das, was ich meine. Also du machst halt völlig irrationales Zeug, nur damit du Musik machen kannst.
Ja.
Und das ist das, was ich meine. Und das ist aber auch, ich mache das auch gern. Ich bin Musikerin mittlerweile, also irgendwie mit jeder Faser meines Körpers. Ich werde das auch immer machen.
Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Was steht als nächstes bei dir so jetzt an nächsten Projekten? Also mal abgesehen von Lucina Sotera, hast du, also du arbeitest noch weiter an Drehbüchern irgendwie?
Ja, ich arbeite an Drehbüchern und Kurzgeschichten. Das ist jetzt auch gerade eine schöne Folge, muss ich auch ein bisschen für trommeln.
Ja.
Es gibt eine wahnsinnig tolle Schundliteraturreihe, also nein, nicht, aber so Pulp, feinste Pulp-Literatur mit lauter tolle Menschen, die da, ich durfte da auch mitmachen. Diese Basement Tales heißen die. Das sind so wirklich so Hefte mit so Postern und wahnsinnig schön gemacht. Und ich habe schon mal eine Geschichte geschrieben für die Basement Tales und habe jetzt wieder eine in der neuen Folge. Last Exit heißt dieses Heft und ist sehr zu empfehlen. Sind tolle Autorinnen und Autoren drin, die sich da verewigt haben. Und dann mal gucken. Genau, liebe Leute, eine meiner Kurzgeschichten ist für den Vincent-Preis nominiert. Solltet ihr Lust haben, da mitzuwählen? Ja! Wahnsinn. Und genau, die heißt Brennglas. Die ist mir sehr, sehr wichtig. Ist aus dem Fantastikum auch ein sehr, sehr toller Kurzgeschichtenband. Neues Buch das wird noch dauern, weil da bin ich furchtbar am Planen und Schreiben. Aber neue Musik, klar, ich produziere ja auch weiter. Ich produziere weiter King Mummy. Das ist jetzt nicht so, das ist überhaupt nicht Goth, aber einfach nur toll. Das ist ein ganz, ganz wahnsinnig toller Sänger aus Berlin und ein Role Model, was den positiven Umgang mit dem eigenen Körper angeht. Weil Daniel ist nämlich, der sagt auch von sich selber, Daniel ist echt dick, aber ist einer der auch wirklich optisch schönsten Menschen, die ich überhaupt nur kenne. Und also nicht sondern ist einer der optisch schönsten Menschen. Das schließt sich nämlich definitiv nicht aus. Okay. Und ist noch dazu ein unfassbarer Sänger. Also wirklich hat eine Riesenstimme und es ist tolle Musik. Also für die Menschen, die manchmal musikalisch auch ein bisschen andere Wege gehen, ist King Mummy sehr, sehr zu empfehlen. Und da basteln wir natürlich auch weiter dran rum. Und sitze auch noch an ein paar Remixen und schau mal und versuche auch weiter natürlich immer Songs zu schreiben und so. Und momentan aber verbringe ich meine Gitarre, meine Zeit, auch wenn ich nicht Drehbuch schreibe, ganz, ganz viel mit Gitarre üben. Weil ich hatte noch im letzten Jahr mit unserem Live-Projekt eigentlich noch einen Gitarristen. Und da hat der Mensch, der bei mir jetzt Gitarre und Bass spielt, nur Bass gespielt. Und der ist aber rausgegangen aus vielerlei Gründen. Und also mit dem bin ich noch ganz, ganz gut. Aber dem war das dann alles doch nicht so, zu viel und so. Und deswegen sind wir jetzt alleine. Und jetzt muss ich das spielen. Ja, jetzt muss ich selber spielen. Und das, und jetzt muss ich zum ersten Mal so richtig achtsam Gitarre spielen. Und das ist ein harter Weg, weil ich so eine, also ich spiele, glaube ich, eine ganz gute Rhythmusgitarre, aber dann hacke ich halt rein wie eine Bekloppte. Ja. Und das muss ich mir gerade abgewöhnen. Ich muss jetzt so sensibel und empfindsam Gitarre spielen. Und das mir. Und das ist erfordert viel Übung.
Ja, super. Aber das ist doch, ich meine, das ist doch schön. Da hast du doch wenigstens irgendwie ein Projekt noch irgendwie so für zu Hause, immer so für Freizeit.
Ja, mit fast 50 kriegst du dann hin. Ich habe ja mal angefangen da mit der klassischen Gitarre irgendwie als Kind. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich auch auf der Bühne stehen darf ohne diese Gitarre, die so an den Fingern wehtut und wo man immer so Verstärker schleppen muss und so. Und dann, ja. Und ich spiele irgendwie immer nur Instrumente oder lerne immer nur Instrumente, wenn Not an der Frau ist, habe ich so das Gefühl. Also Bass spielen habe ich auch nur deshalb dann richtig gelernt, weil wir einfach niemanden für den Bass gefunden haben bei das Haus von Lucy. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich halt selber. Und dann habe ich angefangen, selber mir das drauf zu schaffen. Das ging auch. Das war auch super. Und dann habe ich gedacht, boah, Bass spielen ist echt, das macht voll Spaß. Und dann habe ich auch angefangen zu üben. Aber irgendwie als Sänger bist du so verwöhnt als Sängerin, weil du brauchst halt nichts. Du kannst halt einfach, hast dein Instrument immer dabei. Es ist so, und selbst wenn du ein Mikrofon weißt, das kann man dann noch mitbringen, so in der Handtasche. Das ist
das stimmt. Muss man nicht und so viel schleppen.
Und ich kann ja auch laut brüllen. Das heißt, ich brauchte dann auch nicht so viel Verstärkung. So häufig konnte ich dann auch einfach so.
Ja, super. Dann bist du, können wir dich demnächst auch an der Gitarre bewundern, sozusagen.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ihr bewundert mich dann, anstatt zu sagen, ja Mann, vielleicht hätte der Lockdown noch ein bisschen länger dauern sollen, dann wäre so, hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr üben.
Noch ist er ja nicht vorbei. Ja.
Noch ist nicht vorbei.
Ja, genau. Und, also insofern, nein, ich hoffe, dass ich bin mittlerweile, ich höre mir so die Aufnahmen an und der Cringe-Faktor ist nicht mehr so groß wie noch vor ein paar Monaten und also es wird langsam besser und ich hoffe, dass es genügt und bitte um wohlwollende Ohren, wenn wir uns dann, nein, es wird voll geil, so, ja, es wird ja, total natürlich. Super, es wird absolut großartig, ha!
So! Genau, das wird einfach jetzt festgelegt. Und
ja, also auf jeden Fall. Nein, es ist ja auch schon total schön. So ist es ja nicht. Ja,
natürlich.
Es ist immer, wenn du mit was, dann wirklich, ich meine, ich spiele ja auch schon seit zig Jahren Gitarre auf der Bühne, aber halt immer so, dass ich dachte, nee, eigentlich spielst du ganz schön scheiße. Und jetzt muss ich halt so spielen, dass ich sage, nee, eigentlich spielst du ganz schön gut. Und das ist ein langer Weg. Okay.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Lucy, ich würde mal sagen, ich bedanke mich ganz doll für das Gespräch.
Ja, gleichfalls.
Toll, dass du unser Gast bist und warst. Oder? Ja. Ich weiß nicht, oder habt ihr noch eine Frage, Jeans, also, André oder so?
Irgendwie? Nee, ich habe gerade ein ziemlich langes Déjà-vu.
Da hört man hinten plötzlich, hier höre ich jemanden, den ich vorher noch nicht gehört.
Ja.
Der hat sich voll bedeckt gehalten. So ja, die Stimme hattest, aus genau. dem...
Du hattest so interessante Dinge zu hören. Ich habe mich einfach dabei erwischt, wie ich nur zuhöre.
Och, ja Mensch, aber jetzt höre ich dich immerhin. Das ist auch schön. Das ist ja, sehr, das ist du? Doch super. Ja, und ich hoffe ganz, ganz doll, dass ich euch dann auch mal nicht nur akustisch, sondern auch optisch und in Persona mitbekomme. Und am allerliebsten natürlich beim Veit e.V. Das wäre das Allerschönste, wenn ich euch dort begrüßen dürfte.
Werden wir garantiert irgendwie hinkriegen, sobald es irgendwie wieder geht.
Ja, das wäre ganz toll. Wäre ganz wunderbar.
Natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, schön. Ja, dann würde ich mal sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Aber dann ohne technische Pannen und so, sondern einfach nur aus Freude. Das würde
aus
mir
Spaß.
Genau, das wäre wunderschön. Ja, ja. Habt alle einen wunderschönen Abend. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
Ebenso. Vielen lieben Dank.
Ja, viel Erfolg bei deinen umfangreichen Projekten.
Ja, alles Liebe. Dann bis dann.
Genau, bis bald. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.